nach hinten. Max gibt irgendwie noch so Noppendinger für Scheiben. Mal gucken.
Ja.
Legen wir los.
Die guten mit Noppen. Magst du die auch lieber? Mit Noppen?
Ich liebe Noppen.
Okay. Schön, wieder hier zu sein.
Ja, wir reden über Schallverdichtung. Nee, wie nennt man das denn? Schallschutz? Auch nicht.
Ja, so eine Schallmatten.
Ja, wir haben ja hier im Studio Noppen. so eine Schallmatten, um den Schall quasi zu absorbieren, so heißt das Ganze. Darüber haben wir uns gerade noch unterhalten. Sorry, jetzt seid ihr wieder mittendrin in Podcast. Wir sind endlich wieder da. Und Mike, ich fühle mich ein bisschen ausgelaugt. Ich bin echt gerade richtig, richtig fertig. Und es liegt nicht daran, dass ich jetzt, keine Ahnung, doch, es liegt daran. Es liegt daran, dass ich einfach zu viel fahre zurzeit.
Ja.
Es ist, und du siehst echt noch erholt aus. Du bist braun gebrannt.
Ja. Ja, oder?
Übertrieben gute Laune.
Ich sag dir, das merken die Kollegen auch schon mittlerweile.
Echt, oder? Fühlen sich genervt, oder?
Nee, aber die, also nein, ich bin ja generell gut gelaunt, aber das ist, glaube ich, jetzt richtig auffällig. So nach dem Urlaub, so, ich habe einfach mal 2 Wochen den Gruppenchat der Arbeit alles mal so deaktiviert auf stumm gestellt. Und mir ist alles egal.
Ja.
Und das so, hupp.
Das ist eine tolle
Funktion. Lass uns wieder loslegen.
Stummschalten und so. Ganz, geil. Ganz tolle Sache und so, ja. Ja, finde ich, würde ich auch gerne mal machen, aber das geht zurzeit nicht. Warum da so ein bisschen Auslaugung gerade nicht nur bei mir unterwegs ist, das erzählen wir euch mal so ein bisschen lokale Sachen. Ganz spannend. Und wir haben heute ein Hauptthema. Es ist ja Erste Hilfe dran und ihr habt es ja schon gehört. Erste Hilfe soll immer mehr und mehr in den Schullehrplan kommen. Und da wollen wir mal drüber reden, was könnte man da eigentlich so alles reinnehmen. Und am Ende gibt es auch noch ein paar Tipps für Eltern, aber auch Lehrer, was denn so zum Beispiel mit Erste Hilfe zu Hause gemacht werden kann und was am besten in so einen Schulkasten alles rein sollte, damit man gut gewappnet ist für die kleinen Racker und auch die großen. Ja, dann legen wir mal los, ne?
Würde ich sagen, bleibt dran, bis gleich.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Du, ich sag dir, das habe ich noch nie gehabt, aber ich war den ersten Tag im Urlaub auf dem Schiff.
Ja.
Und habe mir den Sonnenbrand meines Lebens eingefangen.
Ach was?
Kenne ich gar nicht. Ja. Also es war wirklich, ich dachte so, ach ja, komm hier, Sonne, bub, mach mal. Ich bin auch, ich muss es gestehen, ich creme mich auch selten bis gar nicht ein.
Hört nicht zu.
Sonnenbrand. Und auf einmal bub, ich so, aua. So, meine Stirn, mein Nacken haben gebrannt ohne Ende. Aber auch da ein Vorteil, genau, macht das bitte nicht nach, cremt euch ein, das ist ganz wichtig. Aber das braucht 1,5 Tage, dann ist es auch braun, dann ist gut.
Ja, aber das UV-Schutz trotzdem, ja, Hautkrebsvorsorge, ja, ja.
Habe ich danach
so
auch
weiter,
getan,
ja.
Mich immer regelmäßig eingecremt, dachte ich so, das war unangenehm.
Aber ich muss sagen, letztes Jahr hatte ich ja auch meinen allerersten überhaupt so richtig Urlaub, wo ich mal so richtig so Strand und leck mich alle, kann ich alle sagen. Und habe mich zwar eingecremt, aber man muss das ja auch öfter machen. Ne? Und meine Haut ist da doch ein bisschen empfindlicher. Man merkt es erstmal nicht, bis dann nachher plötzlich am Abend alles braun ist. Nicht braun, nein, es ist rot, ja. Und so bin ich nach meinem ersten Urlaubstag gleich nur noch im T-Shirt rumgerannt. Ich musste sogar mit dem T-Shirt schwimmen gehen und so weiter alles, weil so ein bisschen aus Schutz, das war schon doof.
Aus Schutz der Öffentlichkeit, hey, meinst du?
Ja, das, ja, auch. Okay. Ne? Das konnte ich gerne. Den Krebs, den wollte keiner sehen. Ja,
den hatte ich auf dem Schiff auch so eine Begegnung der dritten Art, das war sensationell. Ich saß da so im Theatrium, in so einem Studio X heißt das, da wurde Wer wird Millionär auf sie aufgespielt. Und das war eigentlich ganz lustig. Und dann habe ich schon die ganze Zeit gemerkt, dass da 2 jüngere Leute, Mädchen, Junge, mich die ganze Zeit angeguckt haben und getuschelt haben und so auf den Finger auf mich gezeigt. Ich sage, ja, okay, von mir aus. Und irgendwie, und dachte ich, naja, komm, das ist so auffällig. Ach, alles gut. Ich habe da einfach wirklich in Ruhe mein Wasser genossen
und
das angeschaut. Ja. Und auf einmal kam dann anscheinend die Mutter von beiden oder eine Mutter, wie auch immer, kam dann zu mir und sagt, darf ich Sie mal was fragen? So, klar, natürlich, hallo. Ja, sind Sie Mike? Ja. Dann dreht die sich um, die Kinder, die da 10, 15 Meter weg waren und brüllt durch den ganzen Saal, dann ist er!
Geil, ja.
Wer bin ich denn?
Herrlich.
Na, Sie machen doch Podcast. Ja. Das ist er wirklich! Oh Gott.
Das ganze Schiff wusste Bescheid. 4000 Bewohner des Schiffs haben es auf jeden Fall auch gehört, ja.
Ich sag, ja, komm, das bitte so einen Schnuff leiser machen, das ist alles gut. Sie sind, glaube ich, die Einzigen, die mich jetzt hier kennen, das ist auch völlig okay, aber ein bisschen leiser bitte.
Bevor andere anfangen, dich auch noch zu kennen. Ja. Herrlich, ja.
Aber die waren so Zucker und die waren so lieb nachher, aber im ersten Mal dachte ich so mal, die können auch selber kommen, ich beiß doch gar nicht. ja, naja, und die haben sie nicht getraut und die kennen sie ja nur aus dem Podcast. Und es ist super schön, dass die uns hören, finde ich toll. Das ist aber so richtig so, das ist er! Oh Gott, oh
Gott. Ja, ich hatte das tatsächlich auch. Ich war noch in Goslar oder Salzgitter da in der Nähe, ja, ja, auf jeden Fall, weil zwei Freunde geheiratet hatten, die bei uns damals tatsächlich ganz süß, der eine hat das Praktikum bei uns gemacht und dementsprechend waren wir da und wir sind durch den Marktkauf gegangen abends, haben dann noch eingekauft und dann drehte sich schon der Erste um und sagte so, Sammy ist blind? Und ich dachte so, das kann ja nicht wahr sein, ja, und so weiter. Bin nachher noch zur Tanke gefahren und zu McDonald's. Wir hatten Hunger und wir wussten einfach nicht, wo man da irgendwas zu essen bekommt. Nee, da klappten, glaube ich, doch auch die Bürgersteige hoch. Deswegen war McDonald's das Einzige, was man machen konnte. Und auch an der Tankstelle gleich wieder der nächste. Also Goslar hört auf jeden Fall Retterview. Schöne Grüße auf jeden Fall dort hinten. Harz, ganz tolle Gegend. Ich dachte immer, das wäre nur für alte Leute. Ist hübsch da. Da kann man mal machen.
Da gibt's Berge, wusstest du das
schon? Da wusste ich, habe ich gemerkt, ja. Ist, ja, der Motor hat gejault. Nein, war aber auf jeden Fall sehr interessant. Ja, schön, dass du Urlaub hattest. Währenddessen haben wir uns hier tatsächlich den man kann es nicht anders sagen, den Arsch abgefahren. Und der Grund dafür ist eine lokale Sache, die einige schon mitbekommen haben, uns deswegen auch angeschrieben haben. Und ja, da ist jetzt ja auch offiziell, das kann man ja auch mal ein bisschen drüber reden. Also es ist tatsächlich so, dass natürlich die Ausschreibung, die wir haben, bei uns das erste Mal wurde europaweit ausgeschrieben. Und da haben so gewisse Organisationen einfach Wachen verloren, ja, und zwar haushoch. Und da ist es jetzt so, dass die Mitarbeitenden angefangen haben, plötzlich dann Krankenscheine einzureichen und das nicht wenig. Sodass es dann irgendwann dazu kam, dass diese, ja, also die haben so 9 Fahrzeuge in Rostock und viele haben wir ja nicht, ne, dass die dann einfach mehr und mehr nicht mehr besetzt werden konnten. Und dann ist es ja so, dann hilft ja quasi die Stadt aus, die holt dann ihre Beamten ran, die setzen sich auf Auto, das funktioniert auch ganz gut und netterweise hat unsere Organisation auch dafür gesorgt, dass einige Fahrzeuge besetzt werden können. Und trotzdem merkst du es sofort, natürlich, weil gewisse andere Fahrzeuge, KTWs und sowas, vielleicht nicht mehr ganz so besetzt werden können oder nur eben für einen Tag oder für den Nachtdienst. Und das merken wir alle. Und ich bin echt froh, dass wir wirklich so motivierte, liebe Kollegen haben, sowohl in der Feuerwehr als auch bei uns, die dann wirklich dafür sorgen, dass es drin ist. Aber ich merke es wirklich. Ne? Du fährst dir nachts den Hintern ab, weil du jetzt ja in die Bereiche musst, wo kein RTW erstmal pro forma ist. Und das geht schon echt an die Substanz mittlerweile. Also und du arbeitest, du springst ein, du gehst überall rein und meine Augen, die hängen hier schon wirklich auf 7:30 mittlerweile.
Also ich habe es auch gemerkt, in meinem ersten Dienst, das ging dann, hatte ich NEF und ging dann auch, dass ich da wirklich Ersteintreffen war, mehrfach in Gebieten, wo ich dachte, ach so, nee, weil der RTW wird jetzt in die Wache gesetzt, weil da sind die Leute, die ihn besetzen können. Deswegen fehlt da hinten einer. Ach, du Gott, oh Gott.
Das darf man, glaube ich, gar nicht so sagen, weil das ist ja schon fast, aber das sehen die Leute auch. Ne? Ja, also klar. Wenn uns Leute schon ansprechen und sagen, warum ist denn der RTW dort und dort in der Wache gar nicht in der Wache, wo ist denn der? Mhm. Dann denke ich so, okay, dann hat es die Bevölkerung auch mitbekommen. Dann können wir auch keinen Hehl mehr draus machen, das nicht mehr zu erzählen. Aber sowas, also ich kann es ja verstehen, wenn Leute frustriert sind und sagen, gut, aus Protest eine Woche sagen wir einfach krank melden und so weiter, dann hat man es kapiert, hey, die sind wichtig, die muss man hegen und pflegen und Bauchpinseln. Aber mittlerweile geht es ja schon mehrere Wochen und ich finde es auch für den Bürger nicht mehr gut, weil ich meine, es geht ja immer noch um Menschenleben retten, es geht immer noch darum, für die Leute da zu sein und das ist ja auch unsere Berufung und so eine, man kann schon fast sagen, ja, ich versuche es zu vermeiden, doch, Arschlochaktion, so, zu betreiben, das betrifft eben dann nicht nur den Bürger, sondern eben auch die Kolleginnen und Kollegen und das macht es einfach nicht besser und ich hoffe einfach, dass sich das ein bisschen auflöst jetzt langsam und man wieder ein bisschen zur Vernunft kommt. Ein
bisschen Übergangszeit ist halt auch noch, ne?
Ja, weil ich meine, ja, der Frust ist verständlich, aber hey, ja, lass uns das Ganze mal wieder ein bisschen runterfahren und zur Normalität kommen, denn es muss ja weitergehen.
Genau.
Ja, und das wird es ja auch, auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall das, was immer so draufhaut zurzeit und einem da schon eigentlich viel Substanz wegnimmt.
Ich habe das ja gemerkt, als ich dann wirklich mal sagt, so, jetzt bin ich wieder zu Hause aus dem Urlaub, bin wieder in der Realität und schau mal in diesen Gruppenchat. Ich so, oh fuck, da ist aber viel passiert.
Ja,
ich habe so ein bisschen, ja, was wir haben ja ab und zu mal kurz kommuniziert, so minimal was mitbekommen, dachte ich immer, naja, wird schon klappen.
Ich habe dir irgendwann gesagt am Telefon, du Mike, ruf am besten gar nicht an, du willst das alles gar nicht hören.
Ja, genau.
Mach Urlaub, mach einfach Urlaub.
Da war ich gerade auf Madeira, ich kann mich erinnern.
Aber gucken wir mal wieder raus aus unserem Städtchen und gehen mal rein in die Hörerfragen. Und Hörer, da hat eine Person geschrieben, Servus, ich komme aus Bayern und arbeite in der Bereitschaftspolizei und höre immer bei jeder Fahrt, wo es möglich wichtig ist, Retterview, und das versüßt den Arbeitsalltag. Okay, das ist ja auch spannend. Wenn du auf einer Einsatzfahrt bei Polizei Retterview hörst. Naja, gut, dann mach das mal. Was ich euch mal fragen wollte, ist es eigentlich möglich, nebenbei im Abendkurs oder am Wochenende irgendwie in die Rettungssparte als Nebenjob einzusteigen? Ja, der Bernhard hat das geschrieben.
Und da bleibt ja nur zu sagen, ja klar. Die Schwierigkeit dahinter ist, du musst halt wirklich eine Schule finden, die das genauso in diesem Konzept anbietet. Mhm. Aber an sich sehe ich da gar keine Probleme. Also wenn du da die Motivation hast, mach deinen Rettungssanitäter und los geht's. Und ich kann das auch nur begrüßen, vor allem die Motivation dahinter, lieber Bernhard. Also feuerfrei, und das bringt dich, glaube ich, auch persönlich nur weiter. Und ich finde auch diese Verbindung Polizei, Rettung, das ist ja eine Verbindung, die wir immer pflegen, beruflich sowieso. Und wenn du beides beinhaltest, ist es sensationell. Da kannst du auf beiden Seiten mitreden.
Zumal ich, glaube ich, auch schon gesehen habe, dass es ja auch Polizeisanitäter gibt.
Ja, und ich behaupte, ich habe am kommenden Sonntag auch einen Praktikanten von der Polizei auf dem Auto.
Haben wir, ja, haben wir.
Ja, und ich glaube, ich habe da einen bei mir mit auf dem Auto.
Deswegen, also einfach da mal informieren, lieber Bernhard, vielleicht eine Einheit auch, und mal nachfragen, ob es das nicht auch gibt. Dann könnte man das ja auch quasi über den Arbeitgeber machen, ne? Also Dienstherren. Ja. Ansonsten geht's zur nächsten Frage, Mike. Was steht denn da?
Die nächste Frage, ja, die beinhaltet, was heißt das, keine Frage, es ist ein Aufmerksam machen. Und zwar gab es ja in der Vergangenheit, jetzt in der kürzeren Vergangenheit, einen sehr, sehr tragischen Vorfall. Bezieht sich auf diesen Krieg im Gazastreifen. Am 23. März wurden 15 palästinensische Rettungskräfte durch Beschuss von israelischen Soldaten getötet. Und da gibt es ganz viele Mutmaßungen, ganz viele Berichterstattungen zu. Die aktuellste Lage ist wirklich die, dass die israelische Armee zuerst sagte, da waren Fahrzeuge, die haben sich uns einfach genähert und deswegen wurde geschossen. Es kam natürlich auch Handyvideos jetzt ans Licht von den Opfern, die klipp und klar zeigen, hey, diese Autos waren markiert, da war ein Kreuz drauf, das wurde sichtlich wirklich als Sanitätsautos dargelegt. Und deswegen hat die israelische Armee da jetzt auch diese Fehler eingeräumt, was natürlich nichts entschuldigt und nichts rechtfertigt. Und da muss man einfach sagen, boah, wenn wir schon so weit sind, dass Krieg hin oder her was zu verachten ist, ne? Aber dass wirklich da auch auf Sanitäter, auf humanitäre Helfer geschossen wird und die dadurch getötet werden, das ist schon harter Tobak. Und an dieser Stelle natürlich aufrichtigstes Mitgefühl an die Kolleginnen und Kollegen, die dort ihr Leben verloren haben, im Rahmen ihrer eigentlichen Hilfe, die sie leisten wollten.
Und deren Angehörigen vor allen Dingen.
Genau.
Das ist ja, das sind Menschen, die von Ärzte ohne Grenzen da sind, vom Roten Kreuz, vom Medico International und so weiter. Und das muss man einfach mal sagen, damit ihr das auch so versteht. In Kriegszeiten ist es ja so, dass solche Fahrzeuge dann immer markiert sind, ne, mit einem Schutzzeichen, was jetzt in unserem Fall hier in Deutschland zum Beispiel das Rote Kreuz wäre oder aber in anderen Ländern dann der Rote Halbmond oder der Rote Kristall. Genau. Ja, das sind ja wirklich anerkannte Schutzzeichen, die Genfer Konvention auch geschützt sind. Das heißt also, im Kriegsfall sind diese Fahrzeuge, die Gebäude, alles, was dahin geht, nicht anzugreifen. Also unter gar keinen Umständen. Man soll ja sowieso zivile Opfer beziehungsweise auch Gebäude nicht angreifen. Auch im Krieg, auch dahingehend gibt es ja Konventionen. Aber gerade solche Sachen, die müssen einfach, das ist unvorstellbar, dass da solche Menschen, die ja nicht da sind, um Krieg zu führen, sondern den Menschen zu helfen, weil die Infrastruktur dort auch einfach nicht gegeben ist. Die Krankenhäuser wurden bombardiert, das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, da werden unzählige Zivilisten schwer verletzt und dann sind auch noch die, die denen helfen können, darunter übrigens auch Kinder, einfach nicht mehr da. Die können nicht mehr helfen oder denen kann auch nicht geholfen werden, den Kindern und den Menschen, die da verletzt sind, weil ja da einfach Kolleginnen und Kollegen bombardiert werden. Das möchte ich mir echt nicht vorstellen. Es ist ja bei uns schon, das müsst ihr euch mal vorstellen, es ist ja bei uns schon immer ein großes Drama, ohne das jetzt runterzubrechen, wenn ein Kollege sein Leben lässt. Bei uns ist das in letzter Zeit auch passiert, leider. Da hat ein junger Feuerwehrmann sein Leben verloren auf dem Weg zu einer Einsatzfahrt. Ja. Wenn man aber in so ein Kriegsding dann reinguckt, ja, da ist es sowieso schon krass, wie viele Menschen so schon sterben und dann auch noch Menschen, die eben nur da sind, um eigentlich zu helfen. Wahrscheinlich sogar aus anderen Ländern angereist sind.
Und das gab so ein bisschen Flashback auch bei mir. Zum Glück habe ich damals abgelehnt, da bin ich auch ganz ehrlich. Als das mit dem Ukraine-Krieg begonnen hat, wurden wir auch gefragt, ob wir hinfahren würden, um eben Soldaten zurückzuführen, beziehungsweise über Polen nach Deutschland zu führen. Und das haben auch zwei Kollegen von uns gemacht damals. die waren verändert. Ne? Also sie sind da wirklich in die tiefste östliche Ukraine gefahren und haben dort Raketenalarm und alles mitbekommen. Und die waren von Grund auf verändert. Ja. Weil auch da haben die gesagt, also da hat keiner Rücksicht genommen. Wären wir da irgendwo wirklich auf Gegner, also auf, in Anführungszeichen, gegnerische Soldaten getroffen, dann wäre uns das wahrscheinlich auch ereilt. Und das war ganz schrecklich, die zu sehen. Und ich hatte wirklich überlegt, hey, helfe ich damit? Aber habe es eben aus diversen Gründen dann doch abgelehnt.
Nichtsdestotrotz muss man dann auch einfach sagen, ja. Mut an alle diejenigen und Chapeau an all diejenigen, die sich trotzdem in solche Gebiete reintrauen und dort tagtäglich ihr Leben aufs Spiel setzen, um anderen trotzdem noch zu helfen. Ja, genau. Und nicht sagen, ich nehme eine Waffe in die Hand, sondern wirklich sagen, ich bin dafür da, um diejenigen, die verwundet sind, da rauszuholen und möglichst schnell medizinisch zu versorgen, damit sie dann irgendwann wieder ihre Familie in den Arm nehmen können. Ja, also krass. Wirklich krass, was man da so erlebt und sieht und teilweise, was auch im Internet leider kursiert.
Dann lass uns doch bitte wieder über schöne Sachen reden. Der Luca fragt, was wir zum Telenotarzt sagen.
Ja, ich finde immer diese Fragen, was sagt ihr dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Gibt es, ist schön, macht Spaß. Ne? Also, ne? Also da müsst ihr ja schon ein bisschen konkretere Fragen stellen, lieber Luca. Was sagt ihr zum Telenotarzt? Da weiß ich nicht, in welche Richtung jetzt du von uns eine Meinung hören möchtest. Also wir haben des Öfteren schon gesagt, dass wir Telenotarzt ganz toll finden. Es würde auf jeden Fall die ganze Struktur und auch die Ressource Notarzt in Physikum quasi entlasten. Es würde uns weiterhelfen als Notfallsanitäter, als Rettungssanitäter, denn der Telenotarzt ist ja nicht nur dafür da, den Notfallsanitäter die ganze Zeit noch Rede und Antwort zu stehen, sondern eben auch KTWs zum Beispiel. Und das ist eine tolle Sache, das ist Digitalisierung on point, wo man sie auch wirklich braucht. Und dementsprechend kann ich nur ja sagen, Telenotarzt sollte man bundesweit definitiv einführen und er sollte überall erreichbar sein. Und ich bin auch der Meinung, dass ein Telenotarzt nicht unbedingt dort sitzen muss, wo er gerade auch benötigt wird. Ich glaube, da könnte man auch so eine Bundeszentralstelle machen, denn ihr kennt unsere Meinung, ja, Gesundheitsvorsorge und vor allen Dingen auch die Rettung von Menschen sollte bundeseinheitlich geregelt sein, also warum kann man da nicht einfach auch einen Arzt in München, in Baden-Württemberg, Stuttgart oder in Köln anrufen, der uns dann einfach weiterhilft.
Ne? Ja, klar. Also deswegen, aber genau, voll deine Meinung, voll deine Worte. Und man muss auch klipp und klar sagen, Telenotarzt ist ein gutes, etabliertes System in vielen Bereichen, funktioniert, würde ich auch gerne nutzen, fertig.
Ja.
Ich finde, dadurch, dass wir jetzt eine Woche Pause gemacht haben, hauen wir noch zwei, drei Fragen extra rein. Eine super schöne Frage. Und ganz kurz eine Background-Story zu dieser Geschichte jetzt. Ich wurde aufgrund dessen schon mal verklagt.
Nein.
Doch.
Oh.
Wir haben es wieder geschafft. Ja? Also verklagt in dem Sinne, ich wurde zivilrechtlich zur Rechenschaft gezogen, wurde fallen gelassen. Und zwar der liebe Felix.
Heißt nicht verklagt, dass du verklagt wurdest?
Naja, es wurde mir mit Klage gedroht. Angezeigt. Ich wurde angezeigt. Ja, ich solle bitte Schadensersatz zahlen.
Jetzt bin ich gespannt.
Der liebe Felix bei einem Boys Day an einer großen Klinik in Hamburg teilgenommen. Und da durfte er ein cooles Praktikum in der ZNA machen und das fand er ganz toll. Und dann ging es aber irgendwann zum Reanimationstraining. Und da wurde allen Kindern, die vor Ort waren, gezeigt, wie eine Reanimation funktioniert. Und jetzt kommt die Frage, wie gehe ich mit Frauen bei einer Reha um? Mache ich da obenrum alles frei?
Ach so.
Oder nur das Oberteil weg und der BH bleibt? Oder muss ich da irgendwie anders drücken? Das hatte ich leider erst sehr spät gefragt, weshalb die Frage nicht mehr gestellt werden konnte. Viele Grüße aus unserer wunderschönen Landeshauptstadt Schwerin.
Ach schön, ja. Ja, lieber Felix, wie ist das jetzt mit den Frauen? Also so ein BH, der sollte dich nicht daran hindern, diese Frau zu retten auf jeden Fall. Das heißt, alles, was da dran ist und was auf der Brust stören könnte, einfach hochziehen, aufschneiden, was auch immer. Du hast die Freigabe, du darfst das machen und feuerfrei. Aber ganz ehrlich, also so ein BH, der kann auch stören. Ne? Deswegen,
der kann auch mal eng sein. Ja. Das ist übrigens der Grund, warum ich damals diesen BH aufgeschnitten habe und wir die Dame gerettet haben.
Ich hörte davon. Du hast es erzählt, der war schon mal. Das war so ein teurer BH, ne?
Das war ein sehr teurer BH. Ich weiß nicht, ob der Mann gefrustet war, dass wir die Frau gerettet haben oder nicht, keine Ahnung. Der hatte dann einfach die Idee, ich soll doch bitte diesen BH bezahlen, den ich halt kaputt geschnitten habe. Sorry für meinen Sarkasmus, aber was anderes konnte ich mir nicht erklären.
Ja, also das ist natürlich so, lieber Felix, bevor du da Angst bekommst, auch eine Anzeige zu bekommen. Ganz ehrlich, da muss man nicht Angst haben davor, dass man da irgendwie zum Regress gezogen wird, denn da ist jeder versichert. Genau, da gibt's die große Versicherung auch des Staates, die gerade sowas auf jeden Fall schützt, weil das machst du ja nicht aus eigener Boshaftigkeit, sondern möchtest ein Menschenleben retten. Und da gibt's ja diese Güterabwägung, nennt man das Ganze. Das heißt also, da gibt's dann die Sachmittel, aber auch das Leben. Und ihr könnt ja jetzt dreimal raten, was weiter oben steht, natürlich das Leben zu retten. Und dementsprechend darfst du da quasi alles kaputt machen, was dazu führt, dass du den Patienten retten kannst.
Ne? Richtig.
Natürlich sollte man immer so ein bisschen. Bist du da schon wieder ein Ferrero Rocher?
Mhm.
Ah ja.
Die habe ich auch mitgebracht, ne?
Ja, einfach. Das klingt immer ganz gut im Mikrofon. Herrlich. Also, lieber Felix, danke für diese interessante Frage. Ja, das sind die Fragen, die die Welt bewegen. Ne? Also, auf jeden Fall. Ja, dann wurde hier auch noch gefragt, ob wir Erfahrungen aus dem echten Leben haben, was man zum Beispiel tut, wenn man bei so einem Einsatz überfordert ist oder aber, wie man mit Fehlern umgeht, die man eventuell im Rettungsdienst auch macht. Da sind wir alle ja nicht gefeiert.
Da fällt mir so ein großes Wort ein, CRM. Mhm. Finde ich sensationell. Lebe ich, liebe ich. Und diese Pauschalaussage, wir sind Menschen, Fehler passieren, die kann man immer wieder treffen, weil es genau so ist. Und es passiert. Es passieren Fehler. Jedem passieren Fehler. Wichtig ist, dass man diese Fehler erkennt. Und im besten Falle das noch ausräumen kann, bevor da irgendwie eine Konsequenz draus entsteht, gerade am Patienten. Passieren trotzdem Fehler mit Konsequenz, muss man auch diese aufarbeiten. Durchgehen, auch gerne mit Kollegen oder eben mit der ärztlichen Leitung und vor allem dazu stehen.
Mhm.
Und mir sind Fehler passiert, dir garantiert auch.
Absolut.
Und was ich daraus immer mitnehme, diese Dinge passieren mir nie wieder.
Mhm.
Nie wieder passiert mir so ein Fehler, weil das prägt sich immer so ganz doll ein. Bis jetzt hatte ich das Glück, dass ich durch Fehler, die ich getrieben habe, zumindest noch keinen Patienten geschädigt habe.
Mhm.
Das finde ich ist erstmal schon mal gut. Ne? Aber nichtsdestotrotz kann es halt leider passieren. Man muss trotzdem immer schauen durch CRM, also Crew Resource Management, dass man eben Fehlerquellen, Fehlerpotenziale auf ein Minimum reduziert.
Genau, da wir heute in der ersten Hilfe-Folge sind, müssen wir ein bisschen erklären, immer so Crew Resource Management, habe ich euch mal unten in die Shownotes reingepackt, einen kleinen Link, da seht ihr mal die Liste, das muss jeder Notfallsanitäter übrigens auch lernen. Ja, ich glaube, so Prüfungen sogar auswendig können. Letzten Endes ist es aber eine Checkliste und ihr wisst ja, wie wir Checklisten lieben, die muss man einfach wieder rausholen irgendwann. Und gerade, wenn man im Einsatz überfordert ist, den Fall hatte ich übrigens jetzt gerade auch, da war ich nicht überfordert, aber die Crew war komplett überfordert, da fragt man dann einfach danach bittet darum, ein Debriefing mit allen zu machen.
Ja.
Sprich also diesen gesamten Einsatz nochmal durchzugehen nach und nach, wenn Ruhe ist, wenn alle durchgeatmet haben und nochmal aufzuzeigen, wo lagen denn die Fehler, wo lagen die Hürden, woran lag es, gab es einen Kommunikationsfehler, hat man zum Beispiel kein richtiges 10-for-10 gemacht oder was auch immer, hat man auch Quellen nicht rausgeholt. Ne? Das ist ja immer das, wovor so viele Angst haben, dass wenn man nicht weiter weiß vor Ort, dann vielleicht mal das Handy schnappt oder keine Ahnung, einfach ein Buch, was man ja mit hat, ein Taschenbuch und da mal nachguckt.
Ja, absolut.
Das ist ja für so viele Kolleginnen und Kollegen immer noch schwierig, weil sie immer noch Angst haben, sich die Blöße zu geben, mal eine Checkliste rauszuholen, mal eine Standardarbeitsanweisung oder ähnliches eben zur Hand zu nehmen. Und das sollte aber überhaupt nicht peinlich sein, weder für Ärztinnen und Ärzte noch für unsere Kolleginnen und Kollegen des Rettungsdienstes. Immer ran damit. Dafür ist es da. Und wenn ihr ein Tablet habt, dann bittet doch bitte darum, dass sowas auch aufs Tablet gepackt wird. Das ist ja das Beste, was man eigentlich haben kann. Ja, solche Einsatzmittel sind ja heute so schön smart. Ja, warum nicht nutzen?
Genau. Also von daher, das prägt ein. Wie gesagt, also bei mir sorgt es dafür, dass ich diese Fehler garantiert nicht nochmal tue. Und sie bringen aber auch weiter, gerade in Sachen Ausbildung. Also ich bin ja Praxisanleiter und ich vermittel das denn auch an meine Auszubildenden.
Mhm.
Dass ich mir gesagt habe, hey, das ist mir vor kurzem passiert. Lass uns mal gucken, wie euch sowas vielleicht nicht passiert.
Ja.
Und das hilft dann auch ganz viel.
Ich war ja letztens mit einer Azubine eines anderen Paar unterwegs. Ich habe mich dann hinten reingesetzt, habt ihr bei Instagram gesehen. Und dort war sie Einsatzführerin. Sie ist im zweiten Lehrjahr, ist ja fast durch. Und hatte bei einer Patientin, die, ich glaube, einen Bluthochdruck hatte, also ein bisschen Brustweh und so weiter, hat eben ihr Schema abgearbeitet. A, B, C, D, E, Sampler-Schema, alles durchgearbeitet. Ja. Und der Paar hatte sich nachher dann so ein bisschen, er hat sich halt entschuldigt bei mir, dass das halt so in Anführungsstrichen lang gedauert hat, dass er sie hat machen lassen, damit sie ihre Erfahrung macht. Ich so, das ist doch vollkommen fein. Also wenn wir es unseren Azubis schon nicht beibringen und die nicht machen lassen und das, was sie in der Schule lernen, jetzt nicht ausführen lassen, ja, dann weiß ich nicht, warum wir die Ausbildung überhaupt brauchen. Ja, weil dann können wir hier so eine Erfahrungsausbildung machen, die dauert dann vielleicht 2 Jahre und dann ist gut. Ja. Nein, aber genau das und genau dadurch sieht man ja auch manchmal Sachen, die man vielleicht als Notsan, der nur noch sein eigenes Schema fährt oder altbacken ist, nicht gesehen hätte. Ne?
Ja, ja.
Genau dafür sind solche Checklisten, solche ABCDE-Kurse eben da, um genau das zu festigen und vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und keinen Fokussierungsfehler zu machen. Ne?
Genau. Aber apropos, wir sind in der ersten Hilfe-Folge, wir erklären natürlich Fachbegriffe. Da hat der Tobi uns gefragt, was ist eigentlich mit unserem Cheat-Sheet?
Cheat-Sheet?
Und unserem Cheat-Sheet.
Das Cheat-Sheet, ja. Das ist auch, das will ich ja mal in digitaler Form sehr gerne ausarbeiten, dass man auf der Webseite quasi das sieht. Also welche Begriffe man unbedingt reinhaben möchte, das wäre schon mal ganz spannend. Vielleicht sollte ich da mal ein Formular erstellen, wo ihr uns solche coolen Wörter mal reinbasteln könnt, beziehungsweise sagen könnt, was da unbedingt rein muss. Und dann habt ihr vielleicht mal auch für die Folgen vor allen Dingen, wenn wir so eine Fachfolge machen, kann man sich das auch immer gut hervorholen. Da jonglieren wir ja schon ganz schön mit Fachwörtern umher. Aber er sagte das, weil er die Ausbildung machen möchte. Und da schon ein bisschen ein Spickzettel hat. Ne? Aber ja, warum nicht? Ne? Warum nicht? Das finde ich vollkommen in Ordnung. Werden wir auf jeden Fall noch angehen, mein Lieber. Aber du merkst ja, wir sind ja gerade noch voll im Business. Aber das sollte man machen. Ich finde das bestimmt ganz, ganz prickelnd. Vielleicht auch so für die Hosentasche. Ja. Mhm. Hast du schon gesehen übrigens, dass die Retterview-Shirts jetzt in ganz vielen Farben existieren?
Ja, so schöne
das Farben. Erste rosa Retterview-Shirt wurde auch schon bestellt. Da war ich so, oh, das haben wir. Und man sagte, mein lieber Max, der meinte so, ja Christian, wir haben jetzt rosa Shirts von Retterview. Das ist ja bombastisch, sag ich. Da wurde ich ja schon so oft gefragt, auch von Freundinnen und so und Freunden, die wollten unbedingt was Rosanes oder nicht. So, ja, wir haben jetzt wirklich eine ganze Farbpalette ausgepackt.
Ja, feuerfrei.
Ja, immer ran. Ne? Und ich habe auch immer mehr Spotter gesehen mit unserer Blaulicht-Spotter-Weste. Mhm. Ich bin gespannt, wo die noch in Deutschland so rumkursieren. Ja.
Sehr geil. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure ganzen Fragen. Wir schaffen es natürlich nicht immer alle mit reinzunehmen, versuchen aber so gut es geht da auf alles einzugehen. Also gerne über die Website, über das Kontaktformular, stellt uns weiter Fragen. Es macht unfassbar viel Spaß, die zu lesen. Nun, wenn es mal irgendeine Geschichte ist aus eurem Leben, lese ich diesmal super gerne durch. Und bin auch immer total begeistert, mit was ihr da so ankommt und bitte weitermachen.
Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe letztens eine Umfrage gemacht und ich glaube, danach kommen wir auch zum Erste-Hilfe-Thema. Da ging es darum, wie das so morgens beim Check ist. Beim Check-up des RTWs, des NEFs und so weiter. Seid ihr da immer alleine oder macht ihr das im Team zusammen? Und ich fand es echt erstaunlich, wie viele Leute sich daran beteiligt haben. Ich glaube, da haben wir auch so einen kleinen Nerv getroffen, weil es stellte sich ganz klar heraus mit 58%, dass beim NEF oft nur der Notfallsanitäter, der Rettungsassistent oder in manchen Ländern auch der Rettungssanitäter da ganz allein das Auto checken, während unsere ärztlichen Kolleginnen und Kollegen wirklich einfach nicht da sind. Also nicht runterkommen, nicht zum Auto sind oder vielleicht auch gar nicht in der Wache sind, während das gemacht wird. Und das finde ich unglaublich, weil man möchte ja schon als Team agieren auf dem NEF. Man ist ja nicht einfach nur der Chauffeur von einem Arzt, einer Ärztin. Und ich habe, das war motiviert dadurch, dass ich tatsächlich sowas erlebt habe, dass es mir auf den Nerv ging. Wirklich. Ich stand vor einem Arzt und einem Hospitanten, habe da 10 Minuten gewartet, wollte sie bitten, mit runterzukommen. Also wirklich proaktiv. Mhm. Ne, dann, und so weiter. Und die haben sich wirklich weiter unterhalten, einen ignoriert, sodass ich dann echt angefressen irgendwann losgegangen bin. Der Hospitant war auch neu. Ich wollte ihm auch gleichzeitig eine Einweisung geben auf die Geräte und bin danach noch hochgegangen. Ich hatte dann auch Feierabend. Und dann kam er dann auch an, ja, ich bräuchte noch Unterschriften hier für die Geräte und für die Einweisung. Und da habe ich genau so gelacht wie du gerade und habe gesagt, nee, tut mir leid, aber der Zug ist jetzt abgefahren. Also ich habe jetzt wirklich Feierabend. Ich habe hier 10, 15 Minuten vor euch gestanden, wollte euch auffordern, jetzt reicht's irgendwann auch. Ich glaube, das hat er auch gemerkt, dass ich da ein bisschen pissig war. Ne? Ja, aber er muss daraus auch lernen, weil er hospitiert das erste Mal und ich glaube, dass er sowas wie sein ärztlicher Kollege, der ihn da betreut, nicht machen sollte in Zukunft. Das hat er bestimmt auch gelernt dadurch.
Also bei den Hospitanten habe ich jetzt nur gute Erfahrungen gemacht, die immer da geblieben sind, gleich morgens. Ich bin ja auch gerne, ich komme dann an und sage, erstmal einen Kaffee trinken. Und dann so, komm, Auto kontrollierst. Oh Gott, oh Gott. Ja, natürlich, also absolut gehört dazu, ne? Aber wenigstens kurz mal ankommen. Ja. Aber da muss ich sagen, habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und so wie du sehe ich das auch. Das muss eine Voraussetzung sein, weil ich muss das Auto in- und auswendig kennen, weil gerade ich in der Assistenz des Notarztes natürlich dann bin bei gewissen Maßnahmen und mussten. Aber ich erwarte eigentlich aber auch von meinem Notarzt, dass der auch weiß, was eigentlich auf dem Auto ist und wo es ist und wie man mit den Geräten umgeht und so weiter und so fort. Und
das ist ja so ein halber RTW, den man da durchcheckt auch. Ne? Ja, also man möchte ja auch bis zum nächsten Einsatz schon das Auto fertig haben. Das ist ja schon wichtig. Also gerade die wichtigsten Check-ups der Geräte, das sollte mit drinne sein.
Es ist nicht wenig, genau. Du hast da viele Schubladen, viele Geräte. Und das alleine zu kontrollieren, das ist halt ein immenser Aufwand.
Ja, und wenn man jetzt mal auf den RTW guckt, da gab es ja auch eine Umfrage, da haben dann 77% gesagt, also wir checken immer gemeinsam den RTW. Das kann ich auch nur so reflektieren, das ist auch einfach so, so spiegeln. Das erlebe ich dann eben auch eben so. Ja, da macht man es einfach im Team. Ja, manchmal hat ein Kollege einen schlechten Tag, ist doof aufgestanden, hat schlecht geschlafen, dann setzt er dich vielleicht doch mal ins Büro und macht noch irgendwelche Bürokram-Sachen, lässt den anderen machen. Das gibt es alles, ne? Und ja, auch da gibt es schwarze Schafe, keine Frage. Aber was ich noch erschreckender zu dieser Umfrage fand, war die Begründung, die mir einige geschrieben haben, warum der Arzt da gar nicht mit dabei sein kann. Und das haben die fast schon als Verteidigung genommen, dass der Arzt gar nicht bei der Wache ist. Sprich also, wenn die einen Notarzteinsatz haben, dann fahren die erst zur Klinik und holen den da ab. Und das dauert, auf Nachfrage dauert teilweise 4 bis 6 Minuten, bis das NEF überhaupt dann richtig losfährt. Was ist denn da los, bitte?
Das sind die Strukturen in einigen Bereichen. Also ich kenne das auch. Das gab es eine ganze Zeit lang in einem Örtchen im Landkreis, habe ich da aus der Leitstellensicht immer ganz gut mitbekommen, dass denn wirklich das NEF zum Krankenhaus gefahren ist und da den Arzt abgeholt hat und erst dann weitergefahren ist. Ich kann es aber auch nochmal ganz anders berichten, bei meiner ganz ursprünglichen Zeit mal in Greifswald, das ist schon ein paar Jahre her, als Assistent, und dann wurde quasi dort immer, gab es 2 NEFs, ein NEF war durchweg besetzt mit beiden Leuten, Notarzt und Assistent damals noch. Und das andere NEF stand in der Stammwache, nur mit dem Assistenten besetzt und hat den Notarzt von zu Hause abgeholt.
Auch mal ganz spannend. Aber ich meine, wir reden ja hier von Hilfsfristen und so weiter. Ich meine, beim Notarzt ist das immer ein bisschen, ne? Aber gerade so im ländlichen Bereich, wenn ich mir das da vor allen Dingen vorstelle, wenn da der Notarzt sowieso schon lange braucht und dann hat er nochmal 6 Minuten und die Rettungscrew vor Ort wartet auf den und braucht unbedingt jetzt diese Ultima Ratio des Rettungsdienstes. Also schwierige Sache, ob das immer so gut ist. Nee, sehe ich nicht so. Aber okay, könnt ihr ja mal berichten. Schreibt uns dazu auch immer gerne über unsere Kontaktformular, wenn ihr das vielleicht anders seht. Oder genauso.
Ne? Genau. Und es ist einfach unabdingbar, ne? Dass wirklich beide Kollegen das Auto kontrollieren. Ich bin da auch ehrlich, ich habe meinen Fokus wirklich immer auf Geräte und auf den Raum, auf den Patientenraum. Und in der Regel macht dann der Kollege, je nachdem, wie wir auch besetzt sind, macht dann die Rucksäcke.
Zum Beispiel.
Das ist immer so, weil ich gucke auch mal, wie es auf dem Einsatz, wenn ich einen Rettungssanitäter fahre, dann ist es ja ganz oft so, dass ich einfach eine Zuarbeit bekomme aus dem Rucksack und dann eben der Rettungssanitäter eben diesen Rucksack, ich vertraue jedem meiner Kollegen blind, der genau weiß, da wird alles sein, das wird alles passen. Aus dem Auto, da greife ich natürlich auch mal selber in die ganzen Schubladen und so weiter und so fort. Mhm. Von daher, so mache ich es meistens.
Ja.
Ne, ich prüfe aber auch mal einen Rucksack, das ist mir eigentlich generell egal, gerade wenn ich auch NEF habe, logisch, denn habe ich da auch natürlich Rucksäcke zu kontrollieren. Aber ja, ansonsten, ja, was bleibt noch sozusagen in letzter Zeit? Ja, spannende Einsätze. Ich hatte sehr witzigen Einsatz. Ich weiß, wir sind so ein bisschen jetzt in der Zeit, aber ganz kurz, weil ich den sehr cool fand. Und auch da, genau wie du warst, ich war kurz überfordert auf der Einsatzanfang. Das Einsatzstichwort war, Kran war im Fall schwanger.
Mhm. Stichwort. Finde ich nicht gut, ja.
Richtig. Und ich auch nicht, wir auch nicht. Und ohne NEF, da war ich schon kurz irritiert. Okay, ohne NEF, ja gut, von mir aus, dann ist das so. Und dann haben wir auf der Einsatzanfahrt schon überlegt, wow, okay, was gibt man denn da eigentlich? Also ja, Midazolam, das ist plazentagängig, hat aber eine geringere Abbauzeit als das Diazepam zum Beispiel. Dann habe ich mal kurz Embryotox aufgeschlagen, ist auch so eine Seite, die man gerne mal machen kann. Und da wurde dann wirklich unterteilt in die Trimenons der Schwangerschaft, dass im ersten Trimenon das durchaus fatale Auswirkungen auf den Fötus haben kann. Im zweiten Trimenon, also in der zweiten Bereich oder Abschnitt der Schwangerschaft, das eben nicht mehr so gravierend ist und so weiter und so fort. Und der so, ach Gott, da gibt es so viele Aussagen. Und irgendwann so, mein Kollege, lass uns doch erstmal hinfahren. Ja, ja, aber ich will trotzdem erstmal kurz wissen, auf was ich mich einlasse.
Ich finde das gut, wenn man so ein Pre-Briefing macht. Ja. Auf jeden Fall, ja.
Und dann waren wir da und dann war das eine junge Dame eben, die schon postdektal, also nach dem Krampf war, der Lebensgefährte, also auch wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Das war auch alles und das wirklich während der Schwangerschaft hat die, ja, mutmaßlich eine Epilepsie entwickelt, ist dort jetzt auch mit einem Epilepsie-Medikament eingestellt und habe mich aber in diesen beiden Arztbriefen, die ich gesehen habe, gewundert, Mensch, warum wurde eigentlich nicht einmal aufs Kind geguckt? Ne? Also es wurde kein Help Labor gemacht. Das Help-Syndrom kann man während der Schwangerschaft entwickeln. Gibt es ein spezielles Labor für, wurde nicht gemacht. Es wurde auch nicht wirklich mal geschaut, so CTG und irgendwie, ob da irgendwie, sagte ich, komisch eigentlich. Und dann habe ich telefoniert, habe erstmal mit dem Neurologen telefoniert, dann sagte ich, ja, ich kenne die Patientin. Wie wäre es, wenn ihr mal bei den Gynäkologen fragt? Ich sagte, das wäre eh meine nächste Idee gewesen, aber ja. Und das war dann spannend, dann habe ich den angerufen und er, ja, sofort kommt her, gleich in den Kreis. Ich sage, sie ist im fünften Monat, egal, her, komm. So, okay. Und dann habe ich ihn noch am Telefon gefragt, hey, ganz kurz, was soll ich geben, falls sie nochmal krampft, Diazepam oder Midazolam? Ich habe beides da. Ja, warte ganz kurz. Und dann war wieder jemand, ach guck mal, selbst der muss kurz mal nachschauen. Ja, ja, aber der hatte eine ganz tolle Liste, die hat er mir nachher auch noch gezeigt. Sagt so, pass auf, wenn das so ist, bitte mit 2,5 Milligramm Diazepam anfangen, bis maximal 10 Milligramm. Mhm. Ansonsten, wenn es geht, gerne schnell zu uns.
Ja.
Und das ging alles seinen Gang. Und im Kreißsaal wurden wir von 2 Gynäkologen empfangen, 2 Hebammen und dann, die sich wirklich Sorgen gemacht haben, dachte ich, ach guck mal, krass. Und es ist nichts mehr passiert, wir hatten ja Zugang etabliert und alles war gut. Ich weiß leider nicht, was jetzt rausgekommen ist, das hätte mich doch schon arg interessiert. Aber ja, also das war so, ja, also da musste ich dann auch mal ganz kurz mein Telefon schnappen.
Ja, aber genau dafür ist es ja da. Ne?
Genau.
Dafür ist es ja da. Ja, also immer wieder spannend und genau für sowas hilft das eben, weil das sind auch so Einsätze, da würde ich auch immer alles nachgucken und bin ich auch froh, dass wir EmbryoTox zum Beispiel uns auf dem Tablet mit verlinkt haben. Ne, kann ich auch jedem empfehlen, der im Rettungsdienst arbeitet oder in diese Richtung geht, aber auch für die Otto-Normalverbraucher, wie man sie immer gerne nennt, kann man da ruhig aufgucken. Das ist eine schöne Seite. Ich glaube, der Charité ist das sogar, ne? Oder?
Das kann sein.
Jetzt müsste ich nachgucken.
Boah, weiß ich auch nicht aus dem Kopf.
Ja. Müsste ich mal nachgucken, ja. Genau. Wo ihr übrigens auch nachgucken solltet, ist, und zwar ganz schnell, wenn ihr noch uns vor dem 14.04. hört, nämlich die Grapefruit-Giraffe, die ist nur noch bis dahin bestellbar. Das ist wie eine limitierte Auflage von Holy. Also da nochmal ganz schnell die Giraffe rausholen und vor allen Dingen bei Mixmatch mitmachen. Da könnt ihr nämlich bei Holy immer noch so ein paar Sorten mixen und so weiter für einen günstigen Preis. Und wenn ihr Retterview eingibt, wie immer 10% Rabatt und ihr fördert unseren Podcast dazu auch noch ein bisschen. Das ist immer ganz gut. Also haut da noch rein und wir können euch schon versprechen, ab nächster Podcast-Folge verraten wir euch, was es jetzt danach gibt, weil da muss ja wieder eine Aktion passieren. Und ja, Holy hat Geburtstag dann.
Holy hat Geburtstag.
Ja, da wird ja auch wieder was ganz Tolles kommen. Ich werde es lieben. Wenn es kommt, wir werden es ja gleich wieder bei uns hier haben und vielleicht stellen wir es auch mal in irgendeinem Video vor. Aber da könnt ihr gespannt sein, berichten wir euch dann aber nächstes Mal. Jetzt geht's in eine wohlverdiente kurze Pause. Ich mache mir jetzt hier noch ein kleines süßes Ding hier auf.
Ich mach mit. Was,
okay, und dann
haben
wir uns klar. Erste Hilfe in der Schule, was Lehrer und Schüler so wissen sollten, beziehungsweise wie sieht es eigentlich aus mit Erste Hilfe an der Schule? Und wir haben das ja immer mal irgendwo angeschnitten, über Schulsanitätsdienst zum Beispiel oder auch einfach mal so als Nebenthema, aber so richtig zum Hauptthema haben wir es noch nicht gemacht. Und Grund dafür ist, dass natürlich jetzt in immer mehr Bundesländern Erste Hilfe zur Pflicht wird, was ich begrüßen kann.
Du auch. Ja, natürlich, also das ist auch lange überfällig.
Absolut.
Denn gerade Schulen, ne, Orte mit hoher Personendichte, also viele Schüler, Schülerinnen, eben doch Lehrkräfte und dementsprechend auch viel Notfallpotenzial. Und da ist es einfach unabdingbar, dass man auch die Schüler in Erste Hilfe unterrichtet.
Genau, laut einigen Studien beziehungsweise auch Umfragen ist es eben so, dass zum Beispiel in Bayern die Erste-Hilfe-Kompetenzen fächerübergreifend in den Lehrplänen rein verankert wurden. Zudem nehmen Schülerinnen und Schüler auch verpflichtend an Modulen der Wiederbelebung teil. In Rheinland-Pfalz, jetzt ganz neu dazugekommen, wird die Erste-Hilfe im Rahmen des Programms Gesunde Schule thematisiert. Da geht es zum Beispiel ab der Klassenstufe 8 jetzt dann los, dass es mit in den Lehrplan gebracht wird. Aber auch in Sachsen-Anhalt, im Saarland und ich weiß auch in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, gibt es zumindest Wiederbelebungsunterricht. Aber ich finde, Wiederbelebung zum Beispiel alleine reicht nicht. Ja, also da muss definitiv mehr passieren. Und darüber wollen wir uns heute nämlich mal unterhalten. Denn was sollte unserer Meinung nach so alles auf den Lernplan kommen? Und da fangen wir wirklich nachher auch von der Grundschule bis hin zum Abitur einfach mal, gehen wir mal alles durch und gucken mal, ob ihr da der gleichen Meinung seid wie wir. Weil Erste Hilfe rettet nun mal Leben und Kinder, die können das auch lernen.
Ja. Und Kinder können das sehr gut lernen und sind da vor allem auch richtig motiviert drin. Ne? Also das ist immer so das, was ich mitkriege. Die wollen das immer wissen, wie das funktioniert. Und man muss aber auch ganz zu Beginn einfach mal sagen, die Lehrkräfte, also LehrerInnen, die das unterrichten, die müssen natürlich die regelmäßigen Trainings durchführen. Ne? Und das ist eben nicht so alle paar Jahre mal irgend so ein Refresher, sondern wirklich regelmäßig jährlich sich dort fortbilden, ja. Was einfach sinnvoll ist.
Und das ist halt super spannend, weil in einem Erste-Hilfe-Fall ist jeder Lehrer ja verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten, hat aber auch gleichzeitig eine Aufsichtspflicht über seine Schüler. Und da wäre es doch einfach hilfreich, wenn gerade die Schülerinnen und Schüler eben gerade auch die Lehrer unterstützen können in der Ersten Hilfe. Das ist erstens, ist es für die ja auch nicht Alltag, Erste Hilfe zu leisten. Und zweitens brauchst du auch immer ein paar mehr Leute in der Ersten Hilfe, aber ja, wie oft sitzt man mit zwei Lehrern im Unterricht? Ja, meistens gar nicht.
Genau.
Ne? Es sei denn, man hat einen Referendar mit dabei oder sowas in die Richtung. Aber ja, da ist man verpflichtet zu helfen, hat aber eben die Aufsichtspflicht und das ist immer ganz, ganz schwierig. Deswegen sollte Erste Hilfe auf dem Lehrplan, aber nicht nur in der Schule oder für die Schule, sondern eben auch für den Lebensalltag. Und wir sehen es ja in unseren Nachbarländern. In Skandinavien ist das ja schon jahrelang, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt lang, absolut verpflichtend. Und die Statistiken zeigen das auch. Ja, wir haben viel besseres Outcome. Sowohl in der Wiederbelebung als auch in schweren Notfällen und so weiter, weil die Leute da einfach kein Schamgefühl haben, an jemanden ranzugehen, Erste Hilfe zu leisten, anzuhalten. Ja, für die ist das oberste Pflicht, wenn jemand in Not ist, dann wird der gerettet, dann wird ihm geholfen. Ja, und das müssen wir halt gerade durch schon Schule mit reinimpfen. Quasi, ja. Darf man das überhaupt noch sagen? Ja, aber man muss es halt
oh Gott, ja.
In den Kopf setzen. Ja, das muss quasi unbewusst verankert sein. Erste Hilfe ist Pflicht, gehört dazu und sollte definitiv nicht gefilmt werden, sondern gerettet werden.
Ja. Richtig, ne? Und das ist wirklich, man kann das wirklich mit der ersten Klasse beginnen und da relativ auch smart beginnen, aber ganz einfache Dinge. Denn zum Beispiel, was kann sich wirklich jeder 6- oder 7-Jährige merken? Die 112.
Natürlich. Na, das kann man spielerisch machen mit irgendwelchen süßen Liedern über die 112 oder irgendwas auswendig lernen. Ein Telefonat auch simulieren. Jetzt nicht bei der 112 anrufen und das mal trainieren. Ja, aber eben so tun, als ob man da anruft und dann mit Mama und Papa einfach mal sowas durchgeht. Und ich glaube, was in der Leitstelle so gefragt wird, das findet man jeder im Internet mittlerweile.
Die 5 Ws sind ja nach wie vor voll und ganz etabliert.
Ja, nicht mehr in Erste-Hilfe-Kursen, da wird es nicht mehr so gesagt, aber dieses Wo und Was. Aber dass man eben auf die Fragen des Disponenten eben reagiert. Also wartet einfach auf die Fragen. Ne? Und das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, aber eben auch 112 wählen, ja, oder jemanden ranholen, Hilfe zu leisten, ja. Pflaster kleben kann auch jedes Grundschulkind, oder? Ich meine, die freuen sich ja auch immer, wenn sie sowas mal machen dürfen, ja. Manche machen es ja auch einfach so drauf. Aber also, auch da, die richtige Anwendung eines Pflasters kann auch ein Grundschulkind schon mittlerweile.
Genau, trösten, pusten, finde ich ja toll immer, ne? Und eben auch Hilfe holen, einfach zur Lehrerin, zum Lehrer gehen. Hey, ich brauche da Hilfe, da ist jemand umgefallen oder ist jemand hingefallen. Das ist Erste Hilfe. Und das kann man wirklich auch den kleinen Kindern vermitteln, spielerisch, pädagogisch. Wertvoll, da gibt es ganz, ganz viele Varianten und ich glaube, da sind auch der Kreativität seitens der Lehrkräfte keine Grenzen gesetzt.
Ja, und ich finde auch gerade schon den Kindern kann man schon mal zeigen oder sagen, was passiert, wenn Mama nicht mehr aufwacht, wenn man zum Beispiel Mama rüttelt und schüttelt und die wird nicht wach, dass man da nicht sagt, ja Mama schläft eben, sondern dass man das als Notfall sehen kann als Kind und dann sagt, also Mama wacht nicht auf, entweder ich rufe die 112 oder ich gehe zum Nachbarn, klingel da und sag, Mama wacht nicht mehr auf.
Da gab's mal, da gab's auch mal ein ganz, ganz süßes Reel, das auch so ein Kind, das war irgendwo in Amerika und hat dann auch angerufen, Papa wacht nicht mehr auf, Papa hat da irgendeine Allergie. Und dann wird das Kind quasi angeleitet, war noch sehr jung, 5, 6 Jahre, von der Telefonistin. Also pass mal auf, vielleicht hat dein Papa ja irgendwo so einen Pen im Kühlschrank und hat das Kind gefunden, den Papa da halt ins Bein gejagt. Ne?
Krass, okay.
Und Papa hat das Leben gerettet.
Na Gott sei Dank ging es gut. Ja. Weil wenn man den Stift schon falsch hält und das sich selbst in den Finger
jagt. Ja, na klar, aber irgendwie hat das funktioniert. Das war ganz niedlich, weil die den ganzen Call quasi aufgezeigt haben. Das ist so, es funktioniert irgendwie.
Herrlich, oder? Also genauso sollte es sein und ich glaube, sowas kriegt man Kindern gut beigebracht. Man muss da Geduld haben, auch als Lehrer. Die werden natürlich das alles nur spielerisch machen können, aber das kennen unsere Grundschulpädagoginnen und Pädagogen natürlich sehr gut, wie man das hinbekommt. Und ich glaube, da können wir schon ab 1. bis 4. Klasse was machen. Vergesst dort noch die stabile Seitenlage, das Wiederbeleben und so weiter. Das kann alles erst später kommen. Wichtig ist erstmal so, dass man jemanden ranholt, der das dann auch physisch vor allen Dingen hinbekommt, solche Sachen vielleicht dann zu machen, sprich Eltern, Nachbarn, irgendwelche Erwachsenen oder um Hilfe zu rufen.
Richtig. Ja. Nachher, wenn es da so ein bisschen in Richtung Sekundarstufe 1, also 5. bis 10. Klasse, dann kann man natürlich ein bisschen tiefgreifender gehen. Da kann man auf jeden Fall die Reanimation, Herz- und Wiederbelebung auch gerne mit einem AED. Ne? Und da gibt es verschiedene Fördermittel, Förderprogramme, dass eine Schule so ein AED bekommt. Und da gibt es auch, wenn man da zum Beispiel mit Organisationen eine Kooperation eingeht, dann kann man das wirklich üben mit einem Übungs-AED, dass man da wirklich reanimieren kann. Und der AED führt einen ja super durch eine Reanimation durch. Ja. Tolle Stimme, und dann geht das, und dann kann man wirklich auch realitätsnah üben. Und man kann vor allem auch kleine Fallbeispiele etablieren in die nächsten Übungen. Also jemand ist gestürzt, jemand hat sich vielleicht den Arm gebrochen. Ne? Also zum Beispiel würde ich auch behaupten, in der 7., 8. Klasse, ich habe damals meinen Schulsanitäter gemacht und musste sichere Frakturzeichen auswendig lernen. Kann ich mir noch sehr gut
das ist schon ein bisschen heavy. Ne?
Ja, aber war das
wusste ich noch. Das ist der Schulsanitäter.
Genau. Ja, aber das war 7. Klasse, das meine ich. Das war so.
Ja, ich wollte gerade sagen, bringen die Lehrer jetzt nicht auf Ideen, dass sie noch anfangen, mit irgendwelchen Arbeitsblättern zu sichern und
ein paar Zuzeichen. Nein, das nicht. Ne? Aber in die Richtung so, hey, vielleicht erkennt man ja, oh, der sieht gebrochen aus.
Ja.
Durch eine Stufenbildung.
Man kann natürlich auch auf Alltagswunden eingehen, Schnittwunden, Stichwunden, ne? Und so weiter. Da kann man durchaus drauf eingehen. Also da muss man auch, finde ich, nicht immer explizit nach den Richtlinien der Hilfsorganisationen gehen, wo dann sagt, na bitte nicht mit hier die Alkoholdesinfektion. Jeder gute Haushalt hat wahrscheinlich ein geeignetes Wunddesinfektionsmittel, was man gerne mal nach Stürzen oder ähnliches dann eben drauf machen kann. Und auch darauf kann man dann eingehen. Wird in der Ersten Hilfe ja meistens nicht unbedingt immer erwähnt. Ja, manche machen es natürlich trotzdem als Ausbilder und sagen, ja, gehen Sie bitte in die Apotheke, holen Sie ein geeignetes Desinfektionsmittel, aber bitte nur bei sich anwenden. Sowas eben. Und in den späteren Klassen, ich würde mal fast schon sagen 9., 10. Klasse, da kann man auch mal über zum Beispiel Alkohol reden. Ja, da kann man schon mal Alkohol zum Thema nehmen. Ja, das muss man einfach machen, weil
da bist du ja auch sehr hinterher. Ne? Das in den 10. Klassen, glaube ich, immer mal.
Naja, ja, einerseits das, auch in den 10. Klassen mache ich das vor allen Dingen gerne, aber warum nicht? Warum sollten wir denn der Realität entfliehen und immer sagen, die Welt ist plüschig und toll und keiner nimmt Drogen und Alkohol? Ja, also ganz ehrlich, da kriegen die ersten machen mit 8., 9., 10. Klasse ihre ersten Erfahrungen mit Alkohol beispielsweise. Und leider, darüber muss man dann einfach reden, damit man dem bewusst ist. Und das kann man durchaus auch in Erste Hilfe reinpacken. Und ich glaube, also bevor wir weitermachen mit Sekt 2 und Berufsschule und so weiter, muss man einfach mal sagen, ja, unsere Pädagogen sagen, was sollen wir denen denn noch jetzt alles beibringen? Aber ich glaube, gerade dieses Thema festigt einen als Lehrkraft auch so sehr nochmal in Erste Hilfe. Vor allem hat das ja diesen Mehrwert, dass dann der gesamte Schulkörper ja daraus noch lernt und in Erste Hilfe immer wieder fit bleibt.
Und ich glaube auch, da gibt es garantiert Studien, die das sogar schon belegen können. Wenn ich auf einmal Schülern beibringe, anderen zu helfen, ist das, glaube ich, nochmal ein ganz anderes, späteres soziales Outcome. Ja. Ne? Also das Miteinander fördern kann.
Förderung von Zivilcourage, auch in vielen anderen Sachen, das sollte dringend dabei sein.
Genau, wenn ich über meine Schulzeit nachdenke, da war so, das haben wir das im Sport, logisch, wenn wir da Teamsportarten gemacht haben. Ja. Ne? Da hat man miteinander gekämpft und damit man gewinnt. Ansonsten gab es da nicht so viele Möglichkeiten, dass man mal anderen hilft, außer in Gruppenarbeiten vielleicht mal.
Ja, und ich kenne das auch schon, zu meiner Zeit war es noch so, dass Wiederbelebung oder Erste Hilfe immer so zum Sportunterricht gehörte und es wurde immer sehr so kleinlich gehalten, ne? Von wegen, das hat ja eigentlich nichts mit Sport zu tun und so weiter. Wir reden mal ganz kurz darüber und fertig. Und das festigt nicht. Wir müssen den wirklich jedes Jahr, wenn nicht sogar jedes halbe Jahr im Lehrplan mit den ganzen Sachen in Anführungsstrichen auf den Sack gehen. Ja, den Schülerinnen und Schülern. Aber nur so festigt sie das. Das ist bei uns Erwachsenen nichts anderes. Genau. Unsere Schülerinnen und Schüler zum Beispiel für Notfallsanitäter, die müssen diese ganzen Maßnahmen, diese ganzen Fallbeispiele so oft durchexerzieren, dass das nachher, wie sagte unsere Schulleitung, das muss unbewusst einfach die ganze Zeit kommen. Das muss im Schlaf können, wenn ich neben denen im Bett umgeflippt bin, dann müssen die quasi im Schlaf aus dem Bett greifen und schon quasi mir den Puls messen peripher, ohne dass sie quasi wach sind, und weil das einfach mit dazugehört, und das kriegt man eben auch durch viel Wiederholung erreicht.
Das stimmt. Und gehen wir jetzt mal wirklich Sekundarstufe 2, also 10. Klasse aufwärts Richtung Abitur oder eben auch in Berufsschulen. Da kann man wirklich schauen, wie kriege ich das integriert, dass man das Wissen ein bisschen vertieft, also tiefergehendes Wissen und auch eine Verantwortung. Man kann in die rechtlichen Grundlagen gehen, weil das wird dann auch verstanden. Man kann den 242c StGB, also in die Ersthelferpflicht quasi mit reingehen. Ich glaube, das war richtig jetzt. Und man kann auch die Notfälle, die man trainiert.
Du meinst 323c.
323c, was war denn 242?
Ich habe keine Ahnung, 323c Strafgesetzbuch.
323c
STGB. Die unterlassene Hilfeleistung.
Entschuldigung. Also genau. Und man kann auch die Notfälle, die man trainiert, ein bisschen komplexer machen. Ne? Man kann ein bisschen in Richtung Trauma gehen. Aber auch Verkehrsunfälle, also auf dem Weg von und zur Schule, können ja Dinge passieren. Wie kann man da helfen? Auch das kann man den Schülern beibringen.
Ja, also es gab ja schon tolle Projekte, die wir auch hier in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel begleitet haben, aber auch in anderen, zum Beispiel mit der Björn-Steiger-Stiftung, Retten macht Schule war ein Projekt, fand ich immer ganz toll. Da gab es dann richtig Puppen mit nach Hause, mit einer DVD, die konntest du einlegen damals. Ja, DVD-Spiele, wer hat das heute noch? Mhm. Aber naja, du holst dann heute ein YouTube-Video raus oder sowas. Dann hast du mit Mama und Papa zu Hause wirklich reanimieren geübt. Ja, genau. Und hast du einen Mehrwert gehabt, weil die ganze Familie einfach mitgelernt hat. Und dann konnten sie nach einer Woche das Ding wieder zurückbringen, wurde gereinigt, alles Mögliche. Und dann ging es in die nächsten Klassenstufen. Und wie gesagt, dann ist es nicht in Sekt 2 unbedingt nur erforderlich, also da schon in Sekt 1. Ne? Und Sekt 2, da kann man eben auch mal schon rangehen, weil hier reden wir auch schon vom Führerschein. Ne? Und das ist natürlich dann schon wichtig, dahingehend zu sagen, also Erste Hilfe braucht ihr sowieso ab im 16. Lebensjahr, weil da kann man ja schon Moped-Führerschein machen, genau, glaube ich, ne? Und 17 hier mit begleitetem Fahren, das kommt ja auch alles hinzu. Also das ist gar nicht so. Und da kannst du auch komplexere Notfälle, da kannst du auf Herzinfarkt schon eingehen. Da sind die Schüler, glaube ich, auch in sowas interessiert. Da kannst du in Schlaganfall, da kannst du in Epilepsie reingehen. Vielleicht, wenn man sich's zutraut, da würde ich aber einen Experten immer noch mit dazu holen, auch in dissoziative psychische Notfälle mit reingehen. Erregungszustände, wie kriege ich sowas geregelt? Also ich glaube, da sind der Themen keine Grenzen gesetzt, was man da so besprechen kann, und dementsprechend macht euch da durchaus Gedanken. Ich denke mal, die werden auch sehr wissbegierig sein.
Total. Und vor allem kann man auch natürlich, um die Motivation weiter zu steigern, kann man auch Ideen einfließen lassen. Hey, wenn man das wirklich mit einer Kooperation macht, quasi DRK, JUH, Feuerwehr, was auch immer, wo ein zertifizierter Ersthilfe-Ausbilder kommt, dass man eben bei einer bestimmten Stundenanzahl sagen, hey, und jetzt habt ihr quasi den Inhalt eines Erste-Hilfe-Kurses mit absolviert. Das steigert die Motivation der Schüler, gerade in Bezug natürlich auf den Führerschein irgendwann. Man sagt, wir integrieren das alles hier in den Stundenplan, damit jeder wirklich mal wirklich Erste Hilfe lernt. Und das ist eine ganz tolle Sache.
Vielleicht kann man sogar einen ganzen Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein auch in die Schule bringen. Natürlich. Ich glaube, dass die HIORGs da überhaupt nicht abgeneigt sind, auch zu sagen, na klar, dann nehmen wir doch gleich die ganze Klasse, die brauchen sowieso bis zum 18. Lebensjahr für die meisten einen Führerschein. Ja. Dann machen wir es doch gleich mit, und die werden sich schon umgucken, wie die dann geschult sind, schon die Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, auch für uns Ausbilder ist es dann, das ist schon cool, weil da kannst du nochmal über andere Sachen noch ein bisschen reden, diskutieren und das noch viel mehr festigen. Ja, also genau. Das wird richtig spannend. Und ich weiß auch, immer wenn ich Lehrerinnen und Lehrer, auch meine Lehrerinnen und Lehrer teilweise in Erste-Hilfe-Kursen hatte, die haben immer was mitgenommen und die haben immer Spaß gehabt und fanden das auch immer gut, das nochmal zu festigen. Und da kamen auch wirklich ganz spezielle Fragen. Ich habe einen Schüler mit Diabetes, ich habe einen Epileptiker in der Klasse, wie soll ich damit umgehen?
Aber ich bin auch ehrlich, ich habe das auch eine Zeit lang getan, dass ich einen Freund unterstützt habe, an Schulen bei den Lehrkräften Erste Hilfe zu unterrichten. Ja. Das ist so seltsam, vor einer Gruppe Lehrer zu stehen und denen was beizubringen.
Als Nicht-Pädagoge.
Als Nicht-Pädagoge, zumal ich ja aus dem Pädagogenhaushalt komme.
Das kommt noch dazu.
Ja, und da siehst du richtig so, die gucken dich an und sitzen, also wirklich lampfromm sitzen die in der Reihe, voller Erwartung. Die denken so, oh Gott, ich muss mich jetzt hier, hoffentlich kriege ich das hin. Nicht, dass ich noch Pädagogentipps kriege, und das ist ganz aufregend.
Ich hatte das bei mir im Erste-Hilfe-Kurs, dass ich gesagt hatte, ich glaube, das Zitat war, bei uns hier im Tiefland, und dann meine Geografielehrerin gleich, Christian, wie heißt das? Im Flächenland. Ja, das wollen wir mal gleich so beibehalten. Ich so, ich bin hier heute der Lehrer. Ja, also Mund halten. Aber es war schon niedlich.
Apropos,
also,
ganz kurze Anekdote. Ich habe kurz mal die 242 gegoogelt. Das ist übrigens der Diebstahl. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam.
Ja, das kann man den Kindern auch mal beibringen, dass das nicht so ist. Erlebe ich gerade bei mir nämlich um die Ecke.
Pädagogisch wertvoll.
Ja, die halten gerade so unsere Drogerien so ein bisschen auf Trab. Und die so kleine Kids-Banden, in Anführungsstrichen, die verarschen da immer unsere Verkäuferin, ne? 242.
Ja, muss ich kurz mal gucken, ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Okay, genau. Also es ist in unseren Augen, aber auch in den Augen vieler anderer, absolut überfällig, dass Erste Hilfe in den Schulplan, in den Unterrichtsplan mit aufgenommen wird. Und was man jetzt diskutieren kann, und da muss man einfach sagen so, hey, reicht einmal Erste Hilfe überhaupt aus? Also zum Beispiel gucken wir auf den Führerschein. Reicht so ein einmal Erste-Hilfe-Kurs für die nächsten 30, 40, 50 Jahre
Nein.
Aus.
Nein, ganz und gar nicht. Na, also die Empfehlung ist ja auch durch alle Hilfsorganisationen, alle 2 Jahre spätestens soll ein Kurs gemacht werden, wiederholt werden, gefresht up werden. Und das sehe ich auch so. Also Erste Hilfe leistet ihr da draußen, die jetzt nicht mit Medizin oder Ähnliches zu tun haben, eigentlich gar nicht, so gut wie gar nicht. Ne? Wenn man mal zu einem Unfall kommt vielleicht. Aber auch das festigt einen ja nicht. Dann ruft man das nun wieder ab. Und ich habe das so oft schon in Kursen gehabt, dass viele den Kurs nach einem Unfall, nach einem Notfall wieder besucht haben, weil sie gesagt haben, fuck, da habe ich echt Defizite. Ne?
Ich erlebe das ganz oft, gerade bei Verkehrsunfällen, dass wirklich denn die in Anführungszeichen Ersthelfer, also die Notruf gewählt haben und so weiter, die dann nochmal zu uns kommen und sagen, das ist so lange her, es tut mir leid, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Mhm. Und dann so, ja, schauen Sie mal, das ist doch ideal, um jetzt nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen.
Ja.
Und ich meine, und das sage ich jetzt gar nicht böse, sondern so als versuchte Motivation dahinter, damit Sie helfen können.
Ja.
Und viele sagen, das mache ich, das überlege ich mir. Ob das jetzt wirklich alles durchgezogen wird, weiß ich nicht, aber immerhin merkt man schon bei einigen wirklich eine gute Reaktion darauf. Mhm.
Deswegen, und wir sollten uns das wirklich, oder auch vor allem die Kultusministerien sollten das vor Augen halten, dass wir in jeder Klassenstufe für altersgerechte Erste Hilfe in den Lehrplan reinbringen. Lasst die Lehrerinnen und Lehrer da bitte nicht alleine und sagt ihnen einfach, ihr müsst jetzt Erste Hilfe machen. Da muss ein ordentlicher Lehrplan ausgearbeitet werden, Lernziele ausgearbeitet werden und den Lehrerinnen und Lehrern das mit auf den Weg gegeben werden. Da müssen auch Kurse, da gehe ich jetzt an die HEORGs zum Beispiel, aber eben auch so, angeboten werden, die solche Lehrerinnen und Lehrer eben darauf schulen. Sprich also, wir müssten wahrscheinlich dann eher in die Schulen reingehen und sagen, wir arbeiten mit dem Kultusministerium zusammen, da muss auch Geld locker gemacht werden. Das steht außer Frage. Ja, also auch immer manchmal auch eine Geldfrage, auch wenn viele Ausbilder und Ausbilder für uns ehrenamtlich unterwegs sind, kosten aber auch die Materialien Geld und auch eine kleine Aufwandsentschädigung für das Hinfahren und so weiter muss ja auch gezahlt werden. Also ich denke aber, das ist überhaupt kein Ding. Ja, auch die Krankenkassen können da gerne mal rankommen. Ich glaube, das machen die auch. Oder die Berufsgenossenschaften, definitiv. Also immer ran da, das sind so Sachen, die müssen da definitiv immer geklärt sein. Oder wenn sie schon geklärt sind, immer gerne mal auch ranschreiben, ne, über das Kontaktformular Retterview. Wir sind mal gespannt, was ihr schon so in den Schulen dahingehend gemacht habt und gelernt habt. Haut es doch dann einfach mal raus. Ja, ich habe mal mit einer Mama geredet damals, die ganz empört war, dass ich mit ihren in der 7. Klasse befindlichen Sohn die stabile Seitenlage schon geübt hat. Es ging um das gegenseitige Anfassen und so weiter. Und dass man, nicht nur das, sondern auch, dass man einem Siebtklässler schon zeigt, was eine bewusstlose Person ist zum Beispiel. Und das könnte das Kind doch körperlich gar nicht stemmen, eine erwachsene Person die stabile Seitenlage zu drehen. Da habe ich tatsächlich, ihr Sohn war gerade da und ich habe die Mutti eingeladen, zum nächsten Kurs zu kommen zu uns und ihr das zu zeigen. Habe mit dem Lehrkörper natürlich vorher noch geredet, dass das alles so klar geht. Dann saßen da drei Eltern drin, die sich das angeguckt haben und die Kinder haben voller Stolz gezeigt, wie so eine stabile Seitenlage an der Mama ging. Ja, und danach waren sie auch überzeugt. Also das funktioniert tatsächlich. Ja. Und ich glaube, jeder Ausbilder, der gerade auch in der Jugendpädagogik so ein bisschen in der Jugenddidaktik unterwegs ist, der kriegt ihn das wunderbar beigebracht. Ne? Die also lieben das, wenn sie sowas Selbsterlerntes, Praktisches auch noch zeigen können. Ne?
Genau.
Das ist wie Bastelunterricht übrigens.
Da sind auch die Berührungsängste, habe ich auch gerade bei Kindern und Jugendlichen, sind ja deutlich niederschwelliger als bei den Erwachsenen.
Ja.
Und die helfen einfach. Die denken gar nicht drüber nach, die helfen.
In der 7. Klasse auf jeden Fall noch. Ich glaube, wenn es dann in die älteren Gefilde geht, da wird es dann spannender.
Ja, ohne Frage. Ja.
Das ist ja wirklich, das habe ich letztens gesehen, fand ich gut so. Bei Jungs ist das ja so, die kommen ja ein bisschen später in die Pubertät. Ne? Da ist ja, wenn du so 9, 10 Jahre alt bist, da ist Papa und Mama, das sind ja die Größten. Also Mama kann ja alles
und Papa
ist ja der Held. Ne? Aber sobald die Pubertät losgeht, da denkst du ja als Kind, du Scheiße, ey, was bist du denn für ein Idiot? Ne? Oh Gott, ist der peinlich. Und Mama hat ja mal überhaupt keine Ahnung von allem. Ja. Es ist wirklich so. Also, ja, das, und dann auch noch Mädchen oder Jungs anfassen, bäh, also das ist ja ganz komisch. Oh nee, das mache ich nicht. Und so, das kommt dann immer später, da muss man ein bisschen.
Ach, Hormone.
Ja, die Hormone ist toll. Wir waren alle mal so.
Ich bin immer noch ein Kind. Ja. Egal.
Genau. Ja, aber bevor jetzt natürlich unsere Lehrer darauf kommen zu sagen, ja, jetzt müssen wir denen das aber nur in der Schule beibringen, dann sind wir wieder verantwortlich. Nee. Die Eltern, die ziehen wir da auch mal rein und da kommen wir zu so einem kleinen Bonus am Ende noch. Ja, und zwar, was kann man zum Beispiel als Elternteil so mit nach Hause nehmen und den Kids auch zu Hause beibringen, um Erste Hilfe zu festigen? Weil in nicht jedem Bundesland gibt es schon Erste Hilfe für Schulen. Und deswegen meine ich, was kann man denn so machen zu Hause?
Also ich finde, man kann damit sehr, sehr, sehr früh anfangen. Also wirklich im kleinsten Kindesalter. Kinder begreifen schon, bunte Autos mit blauem Licht, die sind erstmal faszinierend. Die sagen so, oh, guck mal, was da ist. Das geht mit Tatütata los, bis man irgendwann auch so ein kleines Kind mit 2,5, 3 Jahren super unterscheiden kann. Rettungswagen, Feuerwehr. Und dann so gucken, was machen die eigentlich? Ne? Also die einen löschen das Feuer. Die anderen helfen Menschen. Und das kriegt man Kindern schon erstmal so ein bisschen vermittelt. Irgendwann, wenn die ein bisschen aufnahmefähiger sind und sich dann, ne, wenn man denen richtig was beibringen kann, kann man spielerisch mit Büchern, mit Memory, mit was auch immer sagen, guck mal, wenn irgendwas ist, wenn du jemanden da liegen siehst oder wenn Mama oder Papa umkippen, 112 anrufen. Mhm. Ne, nimm dir das Telefon von irgendjemandem und drück dir 112. Und dann geht das los. Das kann man auf ganz viele Varianten machen. Da sind ja auch wirklich, gibt's ja auch schon Hersteller, also Firmen, die genau auf sowas abzielen. Ja, ne? Und was ich auch toll finde, da gibt's ganz tolle Ideen dahinter. Mhm. Und ich finde, man kann so einem 4-5-jährigen Kind gut beibringen, wie eigentlich der Notruf funktioniert. Mhm. Das geht.
Was ich immer nicht empfehlen kann, ist tatsächlich mit gerade Kindern in diesem Alter bitte keine Überraschungsfallbeispiele zu machen. So Mama liegt auf dem Boden, mal gucken, genau, wie das Kind reagiert. Das kann traumatisieren.
Ja, ja, ja.
Sondern immer an sowas ranführen. Das heißt also, meinetwegen Papa liegt sich auf dem Boden und wir sagen jetzt gucken wir mal, wie wir Papa wach bekommen zum Beispiel. Genau. Und was ist, wenn Papa nicht wach bekommt? Das Kind dann wirklich dahingehend rannehmen und eben versuchen, ein bisschen zu trainieren. Ne? Aber dann natürlich auch wieder belohnen mit Pflaster kleben, was wir vorhin schon gesagt haben. Oder mal einen coolen Verband machen. Was ich immer schön finde, sind auch so Verband-Wettaufrollen. Also wenn du so eine Verbandrolle zusammen, na, wer ist schneller im Verbände aufrollen? Ihr werdet sehen, die Kinder könnten das manchmal schneller als wir.
Und ich finde ja gerade bei den Kindern, die ja logisch mal angenommen, ne, so ein Kind braucht jetzt einen Rettungswagen, die haben ja tierische Angst. Und da haben wir hier zum Beispiel in Rostock was ganz, ganz, ganz Wundervolles seit einigen Jahren, das Teddybären-Krankenhaus. Ja. Ich lieb's. Ja. Da kommen die mit ihren Plüschtieren an und die werden gerettet dort. Mhm. Die kriegen Verbände, die kriegen Pflaster, dies und das und jenes. Ja. Und das soll wirklich da spielerisch versucht werden, den Kindern die Angst vor sowas zu nehmen. Und das funktioniert auch in ganz vielen Fällen und das finde ich ganz, ganz wundervoll.
So was gibt es nicht nur in Rostock, ich habe schon gehört, auch aus einigen anderen Städten wird das auch gemacht, aber eine ganz tolle Aktion. Ich glaube, ich habe sogar ein Reel bei mir drin. Schaut mal rein einfach. Ansonsten haben die auch eine ganz tolle Webseite, das Teddybärenkrankenhaus in Rostock. Da wird geröntgt, der Zahnfee ist mittlerweile auch da übrigens, ne, der Zahnarzt. Ja, und draußen steht ein Rettungswagen. Und da lernt man den auch mal ein bisschen kennen, kann man auch ein bisschen was machen. Ja. Ansonsten, du sagtest es schon, diese Bücher, auch YouTube-Videos, gibt es ganz tolle Sachen. Bitte immer noch mal drauf gucken, ob das auch wirklich ein verifiziertes Video dazu ist, ne, dass da alles ordentlich gemacht wird. Auch Hausregeln aufzustellen. Das mal mit reinnehmen. Ne? Nicht immer nur schreien, toben und so weiter darf nicht gemacht werden, sondern eben auch immer Hilfe holen, nie weglaufen vor einer vielleicht traumatisierenden Situation. Ja, ganz wichtig. Und natürlich, wenn sie helfen, die müssen gelobt werden. Das muss so richtig schön auf die Brust. So, ja, du bist der Held hier. Ne? Also arbeitet da gerne auch mit solchen Worten. Das ist überhaupt kein Problem bei Kindern, das mal in den Mund zu nehmen. Ja?
Genau, also einfach positiv bestärken, ne, in dieser Hinsicht. Und das ist auch, wenn jemand, was weiß ich, ich finde es auch völlig fein, wenn Kinder ankommen, auch schon erlebt, so, guck mal, der ist hingefallen, hat jetzt einen Grasfleck an der Hose. Okay, gut, habe ich so, schön, dass du Bescheid gesagt hast. Man guckt ja denn auch mal.
Ja.
So, ist vielleicht mehr als so ein Grasfleck. Ah ja, nee, ist nur ein Grasfleck, alles gut. Kacke, wie kriege ich das jetzt wieder raus, so ungefähr, ne? Aber alles gut, aber hey, cool, du hast Bescheid gesagt, sodass ich mal kurz schauen kann als Erwachsener, ist da irgendwas passiert?
Eine kleine Empfehlung, die haben wir jetzt schon lange zurückgehalten, aber nicht weil wir es nicht mögen oder sowas oder weil die uns zahlen, das machen wir ganz kostenlos, ist nämlich die Firma Corepatch. Die haben für schon ältere Kinder, aber auch Familien einen ganz tollen Sensor entwickelt, den man mit seinem Handy zusammen verbinden kann und dann gibt es dazu noch so ein cooles Kissen, was man haben kann, kann man aber auch mit ganz normalen hausüblichen Kissen machen und diesen Sensor, den packt man drauf und kann dann in einem Übungsmodus mit diesem Sensor wiederbeleben, üben. Ne? Genau. Drucktiefe, Geschwindigkeit und dergleichen. Eine kleine Notrufabfrage ist da mit drin. Einfach mal Corepatch, wir verlinken das Ganze unten auch in die Shownotes, mal sich angucken. Den Sensor kann man tatsächlich auch in der echten echten Reanimation dann nutzen, aber ist eben auch zum Üben da. Kostet eine Kleinigkeit, aber der ist auch dafür da, Jahre zu halten, ne, auch fürs Training und dementsprechend solltet ihr euch das definitiv mal angucken. Da hat sich ein Kollege tatsächlich mal Gedanken gemacht und hat das dann so weit entwickelt, dass es wirklich marktreif geworden ist und tourt da jetzt durch jede Messe durch und stellt das vor. Und ich muss sagen, wir haben es ja auch ausprobiert, Maiki.
Genau.
Auf der Florian-Messe, glaube ich.
Zum Üben sensationell. Absolut. Einfach, wenn man gerade so, jetzt übe ich mal, bupp. Das ist innerhalb von einer Minute aufgebaut.
Genau.
Und man kann loslegen. Und man kann das absolut gleiche Tool auch wirklich für den Ernstfall nutzen.
Mhm, genau.
Das macht es halt so gut.
Und ich glaube, du hast dann auch so immer so eine Anzeige, da kann man sich auch so prozentual so ein bisschen messen in der Familie, wer macht die bessere Reanimation. Also eine ganz, ganz tolle Sache.
Spiel noch draus machen.
Also ja, deswegen immer reingucken. Ja. Ansonsten, gehen wir noch mal in die Schule. Wichtigstes Ding, immer leer, finde ich, in jeder Schule leider. Ja, der erste Hilfekasten.
Oder abgelaufen.
Aber was sollte man denn gerade in so einem Erste-Hilfe-Kasten noch speziell reinpacken? Beziehungsweise, da gibt es, glaube ich, auch einige Dinge, die sollte man ein bisschen mehr vorhalten. Und das erste sind natürlich, ihr habt es bestimmt gleich im Kopf,
Pflaster,
echt.
In allen Größen, Formen, wasserfest. Bitte verzichtet auf diese Sprühpflaster. Ja, die sind ganz nett. Ich erlebe das in Schwimmhallen immer ganz häufig. Damit die Kinder weiter schwimmen können, gibt es extra diese Sprühpflaster. Macht das aber bitte nicht in der Schule. Nehmt da ein Pflaster, da darf, wie sagt Mutti immer, da kann ruhig mal ein bisschen Luft an die Wunde ran.
Ja.
Es ist völlig fein. Nicht direkt versiegeln mit irgendwelchen Sprühpflastern.
Ja, das Problem ist nämlich, muss dann an der Wunde doch was gemacht werden. Vielleicht zum Beispiel eine aseptische Säuberung. Dann ist es so schwer, dieses Pflaster auch chirurgisch wieder rauszubekommen. Ja, genau. Das kann auch zu weiteren Schmerzen führen. Deswegen dahingehend immer schwierig. Ja, für das Schwimmbad tatsächlich immer ganz nett eigentlich zu haben. Aber
kenne ich aus eigener Erfahrung. Genau. Habe mir da mal diverse Male irgendwas aufgeworfen.
Richtig. Ansonsten, Verbandpäckchen, das sind quasi Binden, wo schon eine Kompresse eingearbeitet ist. Das ist nicht nur quasi, das ist so. Sollte man auch immer vorhalten, weil das ist die schnellste Variante, einen Verband zu machen. Da müsst ihr nicht noch fünfmal mit irgendwelchen Mullkompressen, die übrigens auch sehr weit vorgehalten werden müssen, reingepackt. Also holt euch da mehr, als in der DIN-Norm drinne steht. Ja. Die sind immer gut zu gebrauchen und gerade zum mal ein bisschen Abtupfen von der Wunde. Ne, wo man ja sagt, nur einmal benutzt, also man nimmt so eine Kompresse, tupft einmal ab, um zu gucken, wie groß ist die Wunde. Ja. Ja, die ist ja steril verpackt. Die kann man auch noch und nöcher haben. Gibt es auch Großpackungen teilweise in Einkaufshäusern, in Sanitätshäusern oder in Apotheken auch zu kaufen. Ja, und dann eben natürlich die Binden. Ich glaube, das sind so die vier Sachen erstmal, die man auf jeden Fall am meisten in der Schule irgendwo gebrauchen
kann. Die elementar sind auch
absolut
einfach.
Genau. Ich bin auch immer für den Verbandkasten auf dem Schulhof. Oder irgendwie so ein Rucksack, der in einen
Lehrer Eingang direkt hat, oder direkt im Eingangsbereich, weil man zugreifen kann. Gibt natürlich auch so ein paar spezifische Dinge, die absolut in Schulen sinnvoll sind, wenn wir da an Sportunterricht und an Pausenzeiten auf dem Schulhof denken. Zum Beispiel diese sofort aktivierenden Kühlkompressen. Also ich denke mal, die meisten wissen, was wir meinen. Das sind diese Plastiksäcke, wo quasi da drin so ein Granulat ist und dann so eine Art Blase, die man aufdrücken muss. Und dann gibt es eine kurze chemische Reaktion und dann wird das ganz toll kalt. So. Relativ schnell, relativ einfach und man muss es nicht irgendwo im Kühlschrank lagern oder sonst was dergleichen, sondern das kann in jedem Erste-Hilfe-Kasten drin sein oder eben im Schrank vom Sekretariat, whatever. Ganz toll. Da bitte ein bisschen dran denken, wenn ihr das nutzt. Legt irgendwie noch ein Tuch gerne unter, weil direkter Kontakt mit der Haut sollte da gerade
Schon sehr kalt, ne?
Vermieden, wenn es sehr, sehr kalt wird.
Ist so,
auch immer sinnvoll, wichtig, gerade zum Thema Eigenschutz, einmal Handschuhe. Viele, viele Paare, gerne in 2, 3 Größen. Und das für sowohl für die LehrerInnen, aber auch für die Schulsanis natürlich vorhalten.
Eben. Was ich immer gut finde, natürlich auch Verbandscheren, die gehen irgendwie auch immer verlustig, weil dann irgendeiner meint, ja, er muss es für seinen Bastelunterricht auch benutzen. Mhm. Kann man auch immer mal 1, 2 mehr reinpacken auch. Und vor allen Dingen auch so eine kleine Splitterpinzette. Ja, es heißt in der ersten Hilfe, nichts geht rein, nichts geht raus und sowas. Aber gerade so ein kleiner Holzsplitter, ganz ehrlich, ne, halten wir mal die Kirche im Dorf, den kann man auch versuchen, mal so ein bisschen rauszuziehen. Danach wird es schön verbunden und dann geht es nochmal zum Doktor, zur weiteren Untersuchung, zum Hausarzt, ja, aber auch so eine Zeckenzange zum Beispiel oder Zeckenkarte, die kann man durchaus mal irgendwie ein bisschen mehr vorhalten, ja. Immer wieder mit dabei und wir erleben es ja bei unseren Freunden und Bekannten, die teilweise auch, oder auch mein Partner zum Beispiel, der auch Lehrer ist, ja, Kinder sind natürlich auch Keimschleudern, das muss man einfach mal sagen, die werden ja noch so oft krank und dementsprechend ist es schon mal gut, auch mal für den einfach einen Mundschutz anzuhaben, wenn man doch mal an ein erkranktes Kind kommt, also ein bisschen hustend und röchelt, dass man da so mal einen Mundschutz um das Kind rumsetzt, dass es einen nicht mehr anstecken kann oder nicht so doll, ne? Aber auch so bei Erbrechen zum Beispiel, ne? Also Norovirus, das ist immer schon gar nicht so schlecht, wenn man das dabei hat und natürlich immer mal schauen, obwohl Desinfektionsmittel sehe ich immer ein bisschen im Fremdbereich schwierig, aber hey, da gibt es auch
welche kindgerechte ohne Alkohol,
Brennen, ne?
Genau. Und so weiter und so fort. Und solange die ich sag mal, gehütet werden von einem Erwachsenen. Ja. Kann man das durchaus machen.
Jetzt hatten wir ja einige Lehrerinnen und Lehrer, die gefragt haben, ja, wie sieht's denn aus, wenn ich zum Beispiel einen Diabetiker da habe, sollte ich immer Traubenzucker dabei haben oder wie sieht's mit Asthmatikern aus, so ein Spray. Das sind immer so Sachen tatsächlich, das sind schon erkrankungsspezifische Sachen, die man eher nicht immer einfach pauschal vorhalten soll. Das sollte man immer mit den Ärzten oder den Ärzten vorab sprechen, beziehungsweise sich auch ein Schreiben geben lassen, gerade bei EpiPens, bei Insulinspritzen. Ich glaube aber, da sind unsere Kollegen, also Lehrerkolleginnen und Kollegen, da schon ganz gut gebrieft drauf. Aber nur für die, die es noch nicht gehört haben. Das kann man vorhalten. Ja, man kann sich darauf einlassen, muss das aber immer ärztlich einmal abgesegnet bekommen haben. Ja, dann genau. Das ist, Traubenzucker ist noch nicht, aber Allergiesachen, ne, EpiPen, Asthmaspray, so eine Sachen.
Wobei wir jetzt auch mittlerweile in einer Zeit leben, ne? Genau, da ist es ja logisch, dass die Eltern der Schule Bescheid sagen. Mein Sohn ist Diabetiker, also gerade im jungen Alter. Wenn sich da Diabetes manifestiert, ist es ja oft ein Diabetes 1. Und entweder wird es dann halt mit dem Mobiltelefon oder mit irgendeinem Sensor, der schon etabliert ist, so am Arm und so, dann kriegen die es auch mit. Aber dann ist es absolut sinnvoll und gut, Traumzucker zum
Beispiel.
Aber
liebe Eltern, Lehrer sind keine Mediziner. Richtig. Ihr dürft nicht davon ausgehen, wenn ihr sagt, mein Kind ist Allergiker oder mein Kind ist Diabetiker oder sowas, dass die Lehrer dann sofort Bescheid wissen, okay, ich weiß, was zu tun ist die ganze Zeit. Nehmt sie bitte mit in der ganzen Sache. Sprecht nochmal mit ihnen. Fühlt euch sicher, habt ihr Fragen, was zu tun ist oder hey, ich habe hier nochmal einen kleinen Zettel vorbereitet als Elternteil, was zu tun ist, wenn sowas ist. Kann man sich aber als Lehrer auch gerne mit dazu holen. Gibt es schöne Cheat-Sheets dazu.
Richtig. Und auch da die, zum Beispiel, wenn man jetzt so ein EpiPen vorhalten sollte oder einfach mit den Schülern, die betroffen sind, weiß, hey, wo ist dein EpiPen? Oder möchtest du nicht ein EpiPen hier in der Schule lagern, dass wir immer einen haben? Ja. Wichtig, also für mich elementar, liebe LehrerInnen, lasst euch wirklich vorher auch mal zeigen, wie das funktioniert. Mhm. Ne, man kann Übungspens in der Apotheke kaufen, habe ich mich erkundigt, gibt es in Apotheken, wusste ich nicht, ist so. Und dann kann man das wirklich mal üben an einem Apfel oder whatever, dass man es irgendwo mal reinsticht.
Ja.
Ne, das ist einfach wirklich zum Üben, man muss das wirklich einmal kurz gemacht haben, auch wenn es wirklich immer gut und einfach erklärt ist, ja, dass man auch weiß, wie sich das anfühlt. Genauso ist es auch mit dem Asthma-Notfallspray. Die meisten Asthmatiker haben ihr Spray irgendwo immer in irgendeiner Tasche dabei. Aber auch da nicht einfach blind das reinschießen, sondern mit den Eltern vorher besprechen. Alternativ mit dem Arzt besprechen, wie, was, in welcher Situation, wie viele Hübe und so weiter und so fort.
Ja, ist auch so. Es gibt mittlerweile auch ein paar Spezialvorrichtungen für diese Asthmasprays, so Dispenser heißen die, glaube ich, oder ich hatte mir einen anderen Namen, so, dass du quasi das Asthmaspray nur noch inhalieren musst und nicht immer mit einem Atemzug so rein,
weil ja, es genau, auf die Liste ja, geht. Dieses Pulver, was
ich kannte mal den Namen dazu. Nee, es ist, dass du das normale Asthmaspray hast, dieses, ne, wo du reinsprühst, aber du hast davor noch so eine Glocke, wo das Spray erstmal drin ist und du es ganz normal als Asthmatiker einatmen kannst. Für viele ältere Leute, aber auch für Kinder wird das gerne benutzt, weil die das eben nicht so beherrschen, dass sie das so mit dem Einatmen gleich reinsprühen. Und ich komme nicht mehr auf den Namen. Heißt nicht Dispenser, es heißt anders. Aber auf jeden Fall ist es eine ganz tolle Sache und eine schöne Erfindung. Einfach einweisen lassen. Zwei Sachen noch, dann haben wir es auch schon geschafft. Verbandbuch gehört in jeden Betriebs-Erste-Hilfe-Kasten und dementsprechend auch in die Schule. Also alles, was verletzt ist und genommen wird, muss dokumentiert sein. Einerseits natürlich müsst ihr euch das Zeug ja auch irgendwann mal wiederholen. Ja, dementsprechend. Und wenn dem Kind oder euch als Lehrerinnen und Lehrer irgendwas passiert, dann muss das dokumentarisch festgehalten werden, weil wenn es da zu Regressen kommt oder ähnlichem, ne, oder Folgeschäden entstehen,
wird schon nachgefragt. Vor allem ist ja jeder Unfall, der in der Schule passiert, anders abgesichert.
Richtig.
Das ist nicht die Krankenkasse, wo einer versichert ist, sondern es läuft über irgendein über das Amt, ich glaube, das ist auch nicht auf dem Schirm genau. Ist wie eine BG quasi, wie eine Berufsgenossenschaft.
Ansonsten einfach im Internet nachgucken, da gibt es auch Vorlagen. Ihr müsst nicht immer gleich die Bücher kaufen, könnt ihr natürlich auch. Packe ich euch auch gerne von der DGUV mal so ein Verbandbuchzettel rein. Aber ihr könnt jetzt mal gerne bei euch in der Schule gucken, wer von euch hat ein Verbandbuch überhaupt im Erste-Hilfe-Kasten oder im Sekretariat.
Kann man ansonsten wunderbar digital halten. Also habe ich auch schon erlebt, das ist digital und das war total geil, weil ich hier an der Schule in Rostock, da habe ich dann quasi den Ausdruck dieses Buches als PDF-Ausdruck in die Hand gedrückt bekommen. Hier, schau mal, das haben wir gemacht, das haben wir gespeichert. Ja, falls geil. Also kurz rübergeflogen, okay, ich würde es jetzt der Mutter geben, damit die das einfach hat für ihre Unterlagen. Ich brauche es jetzt nicht, aber mega.
Ist ja kein beglaubigtes Dokument. Es ist einfach eine Dokumentation dazu.
Genau. Ne? Aber ich war total begeistert. Also, guck mal, Digitalisierung, ja. It's best.
Und was ich schön finde, das habe ich nur in einer Schule mal gesehen, ist in jedem Verbandkasten einfach mal so eine Liste mit den Notrufnummern. Also einmal der 112, aber auch, wie komme ich schnell zum Sekretariat aus dem Lehrerzimmer. Manche Schulen sind ja so weitläufig, da rennt dann zwar vielleicht einer hin, aber wäre doch cool, wenn man einfach auch mit seinem Handy, und das hat jeder mittlerweile dabei, einfach mal im Sekretariat anrufen kann. Ne? Genau. Oder gewisse Elternkontakte beispielsweise in, keine Ahnung, in noch Schulranzen mit reinpacken oder ins Hausaufgabenheft oder was auch immer. Das finde ich immer gut. Also liebe Eltern, guckt auch mal in die Hausaufgabenhefte. Ich glaube, da vorne stehen auch gerne mal so im Deckblatt so eine Sache, den Eltern, Kontakte und so weiter. Das ist nicht nur da, damit es hübsch aussieht.
Ja, ne?
Sondern das sollte man auch nutzen und kann im Ernstfall dann auch mal Leben retten. Und guckt bei euren Kindern, wenn ihr ihnen schon ein Smartphone gegeben habt, vielleicht auch mal nach, ob ihr den Notfallpass einrichten könnt. Den gibt es auf jedem Handy, egal ob Apple, Android oder was es nicht noch alles für tolle Systeme gibt. Ja, der Notfallpass ist auch was, wo wir als Rettungsdienst sehr, sehr oft drauf gucken mittlerweile. Gerade bei Personen, die nicht ansprechbar sind, die haben immer ihr Handy dabei und ich bin der Erste, der immer gleich anfängt, da irgendwie die PIN anzurufen und dann steht da unten immer Notruf dran und dann ist es so, entweder steht mal was drauf oder nicht, aber das Ding hat schon Leben gerettet, wirklich.
So, wow. Jetzt haben wir wieder viel geredet. Ich finde, das war auch nach einer Woche Pause, kann man das nochmal machen. Und das war ein schönes Thema und ein wichtiges Thema, wie ich finde. Apropos, aber ganz kurz mal Apple. Apple hat jetzt mit dem neuesten Update so ein bisschen KI-Geschichten rausgebracht.
Ja.
Hab schon ein bisschen rumgespielt. Und ich habe aufgrund einer Vorlage eine Lego-Figur von mir erstellt über KI.
Ah, ist das süß. Das ist der liebe Mike als Lego.
Das werde ich mal quasi jetzt mal demnächst posten. Ich fand das total geil. Und ich so, ja, kommt ungefähr hin. Die Haare ein bisschen dunkler vielleicht, aber ansonsten, oder?
Ja, sieht schon ganz gut aus. Ja, auf jeden Fall.
Ich
habe das schon bei so vielen gesehen. Das ist gerade so ein Trend, ne? Dieses Lego-Figuren, Action-Figuren zu machen. Ja, warum nicht, ne?
Ich find's total lustig.
Wenn daraus dann plötzlich wirklich eine Actionfigur entsteht, wäre ich schon echt begeistert, Mike. Also.
Ansonsten, ihr Lieben, das mit dem Gewinnspiel hat sich, wie ihr gemerkt habt, ein bisschen verzögert. Hauen wir jetzt aber raus mit dieser Folge. Also gebt Gas, viel Glück an dieser Stelle und freut oder an den Gewinnerin, an die Gewinnerin, an den Gewinner. Freut euch auf jeden Fall auf diese tolle Überraschung, die kommen wird. Ansonsten nächste Woche Einsatzstories. Freue ich mich sehr drauf.
Oh ja, da werden wir wieder viel zu erzählen haben. Wir erleben nächste Woche wieder zwei Dienste zusammen.
Oh Gott, ja.
Das heißt, wir können also quasi im Dialog über unsere Einsätze reden, was wir so gegenseitig empfunden haben. Ich hoffe, wir erleben auch ein bisschen was.
Und vom einen Dienst mit einer Azubine aus dem zweiten Lehrjahr. Ja. Das wird sensationell.
Das wird toll. Also da trifft wirklich CRM auf ganz, ganz viel Kompetenz.
Genau, die Azubine gespannt. Mit der viel Kompetenz. Ja, genau. Ja, ja.
Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Also es bleibt auf jeden Fall dran und ihr dürft natürlich immer noch, ich glaube bis zum 20. haben wir es begrenzt, auch nochmal bei uns im Shop reingucken. Da gibt es ein bisschen Retterview-Merch und den ganzen anderen Kram. Ich sehe es ja immer super gerne, wenn irgendjemand wieder eine Tasse oder sowas vor meinem Ding sind. Und wir müssen uns mal wirklich, echt Mike, wir müssen uns jetzt mal langsam Patches ausdenken.
Ja, definitiv. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt eine ganz tolle Woche. Bleibt fleißig, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann.
Tschüss.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.